Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
War ein bisschen zu fest, um den direkt festzuhalten. Ich wollte ihn auf den Boden prallen lassen, um den dann aufzunehmen. War mein Fehler. Deswegen tut es mir leid, dass ich Bremen da so ins Spiel zurückgebracht habe.
Können Sie gut schlafen heute Nacht?
Ja, nach ein paar Bierchen bestimmt.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Nach ein paar Bierchen kann man gut schlafen. Selten haben wir uns einem Profifußballer näher geführt als Ralf Fährmann vom FC Schalke 04. Ihr hörtet ihn im Sky-Interview bei Dirk Grosse-Schlamann, den ihr ja auch aus dem Rasenfunk kennt und natürlich auch von Sky, seinem Hauptarbeitgeber. Herzlich willkommen zur Rasenfunk-Schlusskonferenz Nr. 160. Wir besprechen den 21. Bundesligaspieltag und tun das, wie es schon inzwischen gute Tradition ist, am Super Bowl-Wochenende, genau in der Formation, die später auch hier in den Rasenfunk-Hauptstadtstudios den Super Bowl Nummer 52 verfolgen wird. Und deshalb durch diesen Wink des Schicksals in dieser Runde mit dabei, unter anderem mit seinem Debüt, Philipp. Servus, Philipp.
Ja, servus zusammen. Ich freue mich sehr.
Sollen wir rauslassen, dass du einen sportjournalistischen Hintergrund hast?
Sehr gerne, ich bin nach wie vor sehr stolz drauf.
Ja, wir haben
Teil meines Weges mit dir gemacht zu haben.
Ja, ach, sehr schön formuliert. Ja, wir haben uns bei Spox kennengelernt, wer hätte gedacht, dass trotzdem was aus uns wird. Schön, dass du hier
Sie
bist.
Sieh an, ich freue mich sehr.
Außerdem inzwischen besser vorbereitet als der Moderator dieser Sendung und schon festes Ensemble eigentlich im Rasenfunk, muss man sagen. Der liebe Alex bei Twitter @alex_muck86. Servus Alex.
Ja, servus Max.
Ich finde das, du hast mehr Blätter dabei als Günther Klein bei der letzten.
Ja, ich habe aber wahrscheinlich deutlich größer geschrieben als er.
Das habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so im Blick. Auf jeden Fall schön, dass du wieder mit dabei bist. Auch sehr sympathisches Trikot, das du anhast. Eventuell gibt's dazu noch ein Foto auf Instagram. Mal gucken, ob wir da später dran gedacht haben werden. Futur 2. Und damit auch willkommen an Christoph, dessen Hauptqualifikation ist, dass er den Rasenfunk im echten Leben schon seit viel, viel länger erträgt als alle Hörerinnen und Hörer. Er ist mein Bruder, er hat das Glück, den Rasenfunk deswegen quasi schon häufig in einer Extended Version gekriegt zu haben. Christoph, @Crossy der Clown bei Twitter, schön, dass du da bist.
Servus und ich freue mich sehr, dass ich beim Alex in die Unterlagen schauen darf.
Ja, stimmt, ich habe euch alle in den Flugmodus gezwungen dieses Jahr. Das sind verschärfte Bedingungen, auch für einen Rasenfunk-Debütanten, nämlich Ben, der bei Twitter @Stadtneurotiker heißt, ohne alle Vokale. Servus Ben.
Servus, guten Abend. Vielen Dank für die Einladung und ich bin leider so kurzsichtig, dass ich von Alex Aufzeichnungen nichts habe.
Ja, wir machen das alles aus der Hüfte heraus. Es ist ja auch kaum was passiert an diesem Bundesligaspieltag und wir wollen ja später noch den Super Bowl sehen. Bevor wir loslegen, danke ich noch Becky, liebe Grüße an der Stelle. Außerdem David Hammersen, Manuel und Thomas Bauregger. Alle vier sind Rasenfunk-Supporter und damit sitzen sie virtuell auch an diesem Raum, denn sie haben unter anderem all das Equipment finanziert, mit dem hier aufgenommen wird. Natürlich nicht das Bier. Ja, heute wird getrunken im Rasenfunk, aber das Equipment. Und man muss sagen, es ist gar nicht mal so wenig, wenn ich mir die Kabelverläufe hier so angucke. Naja, fangen wir mal an mit dem Bundesligaspieltag. Und das ging ja schon gut los am Freitagabend mit dem ersten FC Köln gegen Borussia Dortmund. Peter Stöger kann in Köln noch gewinnen, wenn auch vielleicht für manche mit dem falschen Team. Zweimal kommt der FC nach Rückstand zurück, doch beim dritten Mal misslingt das. Neuzugang Michy Batshuayi trifft doppelt und macht Aubameyang zumindest ein bisschen vergessen. Also Philipp, wieder alles Gold, was gelb-schwarz ist?
Naja, so ein 3-2 in Köln ist ja eigentlich aus der Grundsicht der Dortmunder erwartbar, möchte man sagen, grundsätzlich. Vor allem, wenn man den Tabellenstand vor dem Spieltag sich angeschaut hat und die Ambitionen, die ja grundsätzlich herrschen im Club, mit der Aussicht Richtung Ende der Saison jetzt nochmal in die Champions League-Ränge zu kommen. Ja, sicherlich natürlich die Geschichte des Spiels, dass der Neuzugang, der neue Belgier, auf den wir uns ja davor geeinigt hatten, um diesen schwierigen Namen einigermaßen umgehen zu können, gleich so einschlägt, ist natürlich wieder eine Fußballgeschichte für sich.
Sind auch Geschichten, die nur der Fußball schreibt.
Vielleicht. Der Sieg dann natürlich schon auch sehr begünstigt über diese letzte Aktion hinten raus, als die Kölner ja wirklich mit Pauken und Trompeten aufgerückt waren und selbst versucht haben, einfach nochmal das Ding rumzureißen und dann, naja, mit 9 Mann in der gegnerischen Hälfte den Konter in Empfang genommen haben.
Es war ambitioniert, vielleicht ein bisschen zu ambitioniert, ich weiß nicht.
Fand ich von Ruttenbeck aber sehr sympathisch, dass er selber gesagt hat, naja, was bringt uns der eine Punkt, wir müssen gewinnen, also schmeißen wir jetzt alles nach vorne, obwohl es gegen Dortmund geht, wo halt jeder sagt, naja gut, dann habt ihr zu Hause einen Punkt geholt, kann man stolz drauf sein, ist eine Leistung, er hat ja recht.
Ja, wobei der auch sagen muss, also Dortmund war doch echt lang nicht so schlagbar wie seit, sagen wir 4 Monaten. War jetzt die Chance für Köln, endlich mal wieder gegen Dortmund zu gewinnen. Dortmund war auch jetzt nicht 3 Klassen besser am Freitag, aber Dortmund hat halt auch beim 3-2 wieder von einem Fehler profitiert, wo keiner Schürrle angreift. dann, ich glaube, Meret noch den Fuß hinten ranhält, das Ding dann über ein Tor wieder drüber fliegt. Es lief dann halt aber auch wirklich alles gegen Köln in dieser Szene. Und trotzdem, sie waren halt echt dran, sind jetzt 4 Punkte auf den HSV und ich glaube irgendwie, wie viel sind es auf Mainz? Ich glaube 7 müssen es
sein.
7
sind es auf Mainz und auf Werder. Also,
bei wenn der 1. FC Köln weiter so spielt, besonders wenn man sich jetzt andere Spiele anschaut, da ist durchaus noch was drin. Auch wenn sie am Ende auf den knapp 50-jährigen Claudio Pizarro zurückgegriffen haben. Und den als letzte Sturmhoffnung reinzuhauen, das ist halt auch, ja, das macht man nur, wenn es wirklich nötig ist.
Aber gerade deswegen hat er ja recht, er muss aufs 3-2 gehen, weil der Punkt, was hätte es ihn groß gebracht?
Absolut, fand ich auch sehr sympathisch. Grundsätzlich teile ich auch nicht viele Expertenmeinungen, die man gerade bei Sky am Wochenende gehört hatte, als es hieß, ja okay, jetzt ist das Ding wohl final durch für den FC. Es sind 7 Punkte, man hat gesehen, was die Mannschaft jetzt nach der Winterpause gemacht haben. Man war jetzt knapp dran gegen den BVB und die Mannschaft hat grundsätzlich das Potenzial und mit ein bisschen Drive. Wer weiß, also unten drin könnte sich auch ein Schneckenrennen.
Also ich glaube da nicht dran, ganz ehrlich. Nee? Die haben, jetzt schau dir Bremen an, die haben jetzt das erste Mal seit längerem wieder wirklich schlecht gespielt, aber gewinnen halt mal. Mhm. Hamburg holt gerade noch einen Punkt und Köln muss, es sind 7 Punkte. Köln wird nicht immer so spielen wie die letzten Spiele, wo man sagt, okay, die waren gut, die haben auch verdient mal gewonnen oder unentschieden geholt, die werden auch mal wieder 2-3 Spiele am Stück verlieren und dann holen die anderen 1-2 Punkte und dann sind die weg.
Ja, aber ist Werder Bremen jetzt der Konkurrenz? Oder wenn ich mir so Mainz und Stuttgart anschaue, sind es nicht eher die beiden?
Aber auch die werden ja nicht nur noch verlieren bis zum Saisonende und schon gar nicht 2 von denen. Die sind halt Letzter, die sind ja nicht 17.
Also ich glaube, was Köln in die Hand spielen kann, ist der Umstand, dass von ihnen keinen den Klassenerhalt mehr erwartet und dass sie befreit aufspielen können. Und sie haben sich jetzt in den letzten Spieltagen wieder herangekämpft. Und du hast in anderen Vereinen, anderen Mannschaften hast du wesentlich mehr Unruhe. Ich meine, Köln ist auch eine unruhige Stadt, aber da konnte man sich auf den Abstieg vorbereiten. Und wenn er dann jetzt passiert, dann ist es halt so. Wenn man sich anschaut, was in Stuttgart los ist, HSV ist auch immer unruhig, Mainz ist Ruhe, aber die lullen sich auch irgendwie so nach unten.
Also Mainz ist Ruhe, würde ich jetzt aber nicht unterschreiben nach den Querelen im Vorstand und Aufsichtsrat das letzte halbe Jahr. Also da ist im Umfeld auch einiges kaputt gegangen, wenn man sich sieht, wie da die erste Präsidentenwahl ablief, dann die Neuwahl vor, was war es jetzt, ein paar Tagen. Also Ruhe ist das nicht.
Und ich muss sagen, so wenig ich es mag, dem Max recht zu geben, er weiß das.
Ja.
Er hat vor ein paar Wochen gesagt, dass es bei Köln so ein bisschen ist wie bei Darmstadt damals. Die, als sie jeder abgeschrieben hatte, sind die noch so ein bisschen in ihren Flow gekommen, haben ein paar Punkte geholt, dann haben ein paar Leute gesagt, ach, schau mal an, vielleicht wird es ja noch was. Und ich will jetzt auch nicht, dass Köln absteigt oder so, aber die haben einfach so wenig Punkte geholt, dass ich nicht glaube, dass die das noch aufhören können. Vor allem nicht, dass sie 2 Mannschaften hinter sich lassen.
Also ich glaube eben auch, was für die Kölner sprechen könnte, ist tatsächlich dieser psychologische Faktor, dass sie eigentlich nur noch gewinnen können. Niemand erwartet mehr was, eigentlich seit dem 10. Spieltag von ihnen. Wenn da ein paar Überraschungserfolge einfach nochmal irgendwie was auslesen könnten, haben sie dann auch in der Crunch-Time der Saisonphase vielleicht nochmal den Vorteil gegenüber den Stuttgarts und den Mainz und den Bremens. Und auf der anderen Seite ist einfach schon noch ein bisschen Holz vor uns. Also es sind schon nochmal ein paar Spieltage zu spielen und ein paar Punkte zu vergeben.
Also ich widerspreche mir damit dann selbst. Wenn du mir jetzt schon recht gegeben hast, Christoph, dann werde ich da jetzt wieder reingrätschen, weil so kann es wirklich nicht sein, dass wir zwei uns mal einig sind. Also man sieht schon bei Köln, dass sich was verändert hat, dadurch, dass gewisse Stützen wieder da sind. Vor allem Hector ist einfach ein unglaublicher Faktor, hat nur 2 Fehlpässe gespielt in einem Spiel gegen Borussia Dortmund. Klar, die haben auch gerade nicht die stärkste Phase, aber es ist Borussia Dortmund. Und da so sicher im Aufbau zu sein, seine Seite wunderbar beackert. Mit der Einschränkung, dass auch das Tor dann über die Seite gefallen ist. Aber da haben wir schon drüber gesprochen. Das war eine Risikoabwägung und da ist man für die 3 Punkte gegangen, anstatt den einen zu sichern. So hat Rutenbeck schon in der 2. Liga spielen lassen und das ist ja wirklich sehr sympathisch. Und ich glaube, es ist vor allem der psychologische Aspekt, den du hast, mit nur 4 Punkten erstmal auf Platz 17. Jetzt hilft dir Platz 17 nichts, aber derjenige, der da merkt, dass von hinten Druck kommt, und wir werden ja gleich auch noch über den HSV sprechen, für den bedeutet das schon was, sollte man dann auf 18 abrutschen. Und wenn wir mal vom Momentum sprechen, wir sind ja eh heute so ein bisschen US-Sport-lastiger wahrscheinlich als sonst, dann kann sich da schon noch was drehen. Es ist immer noch so, dass der FC letztlich eine Champions League Rückrunde spielen muss und andere müssen ihre normale Rückrunde weiterspielen, die sich gerade andeutet. Also es ist immer noch unwahrscheinlich statistisch gesehen, aber da ist schon ein anderer Drive wieder dahinter. Und wenn ich mir angucke, wie allein Heinz und Meret in dem Spiel viel sicherer standen als in allen Spielen zuvor, das war schon nicht so schlecht. Die haben klar zwei Tore gefangen von Batshuayi, aber eigentlich haben sie den über weite Strecken ganz gut abgedeckt, auch mit so einer, also teilweise hat Heinz ihn in eine Manndeckung genommen. Sie haben ihn aber auch übergeben, also es war nicht so eine klare Absprache, es war eher so situativ. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen.
Ich will Köln auch nicht komplett abschreiben. Ich finde, dass die das schon ganz gut gemacht haben, aber
du bist halt der Realist.
Rein, genau.
Ja.
Wenn man träumen will, bieten sie Anlass zum Träumen, weil sie jetzt wirklich ganz gute Spiele gespielt haben, aber wenn man realistisch ist, wird es am Ende nicht reichen. Und ob das jetzt ein Punkt ist oder fünf?
Ja, das stimmt schon.
Das stimmt, aber Max, bei einem will ich dir ein bisschen widersprechen. Wenn ich mir Meret und Heinz, also insbesondere beim 1-0 anschaue, das war schaurig, wie sie da verteidigt haben. Also die komplette Abwehr zieht nach hinten, Sörensen schaut aus wie ein Kreisliga-Kicker. Mhm. Also wird er von Toljan überlaufen, sorry, das darf dir nicht passieren.
Ja, das stimmt. Dann aber
alles auf die Linie zurück.
Ja.
Und der Belgier, ich werde es jetzt nicht versuchen auszusprechen.
Sprich jetzt so französisch aus, wie es geht.
Batshuayi oder wie er heißt.
Oder ihr scheißt euch einfach nicht, so wie alle Kommentatoren, die ihn Michi Batshuayi nennen. Also
Batshuayi. Er steht halt einfach sowas von blank, den hätte wahrscheinlich jeder hier am Tisch gemacht, den Ball.
Ja, aber das ist auch
aber so. Aber das sind halt Fehler, ganz ehrlich, die darfst du dir im Abstiegskampf nicht leisten. Auf der anderen Seite hingegen, du hast neben angesprochen, Hector, Jojic auf der linken Seite haben dafür gesorgt, dass Stöger da Hut und Pulisic auf der Seite rausgenommen hat, weil die absolut kein Faktor waren die ganze Zeit, als sie auf dem Platz waren.
Absolut.
Mit Sancho wurde es da ein bisschen besser. Guerrero kam, glaube ich, war kurz vor Ende erst, das war nicht mehr der Riesenfaktor.
Ja.
Aber Pulisic und da Hut, die waren abgemeldet.
Genau.
Da kam einfach null.
Und das musste erstmal hinbekommen. Also ja, 1-0 nicht perfekt verteidigt, ist aber auch super schwer. Diese Pässe in den Rückraum, da musst du genau wissen, welcher Innenverteidiger darf rausrücken, welcher nicht. Es muss eigentlich der am langen Pfosten machen, weil der am kurzen Pfosten den Passweg zustellen soll. Das kriegst du fast nie verteidigt. Das ist ja einer der Gründe, warum das einer der erfolgreichsten Pässe ist, wenn man an der Grundlinie ist.
Vor allem, weil es für den Stürmer natürlich auch leicht ist, als für den Verteidiger. Der Stürmer ist im Rücken vom Verteidiger. Er sieht, wenn der Verteidiger zur Grundlinie geht, bleibt er einfach stehen. Wenn der Verteidiger stehen bleibt, zieht er durch. Und der Verteidiger muss halt reagieren. Also sowas kann passieren und Dortmund ist halt auch immer noch einfach auch nicht gerade eine schlechte Mannschaft.
Genau.
Und das passiert dann halt.
Und es ist sicherlich auch nicht einfach, einen Stürmer zu verteidigen, den du eigentlich überhaupt noch nicht kennst. Ne? Also das
ist aber auch nicht einfach, mit dem Stürmer zu spielen, den du überhaupt nicht kennst.
Ja, guter Punkt. Wobei, wer hat sehr gut geschafft? André Schürrle. Ja. Eins der besten Spiele, was man von ihm gesehen hat, definitiv in dieser Saison. Und über die letzte Saison hinweg, da müsste ich mich nochmal einlesen, aber war ein super Spiel von ihm. 3 Torschüsse, 1 Tor, 4 Torschussvorlagen, 3 von seinen 4 Flanken aus dem Spiel kamen an, eine 93-prozentige Passquote und das war nicht nur quer. Die meisten Zweikämpfe auf dem Platz geführt. Ich fand, und auch hier jenseits von diesen schnöden Statistiken. Der hatte eine Körpersprache, der hatte einen Willen, auf das Tor zu gehen, in die Zweikämpfe reinzugehen. Das fand ich richtig, richtig gut. Und das muss man mal erwähnen, weil gerade weil Schürrle ja nicht derjenige ist, der bei den Fans am wohlgelittensten ist.
Du wirst lachen, Max. Genau die 93% hatte ich mir noch notiert. Das war einfach richtig stark. Besonders wenn du überlegst, aus welcher Situation Dortmund kommt. Die sind jetzt nicht seit 15 Wochen total souverän da oben, sondern muss man auch sagen, in einer Form, wo sie ihren Trainer rausgeschmissen haben, weil es nicht mehr funktioniert hat. Mit Stöger spielen sie jetzt auch keinen überragenden Fußball, holen aber zumindest mal ein paar Punkte mehr. Ja, und aber dann als Schürrle, der eh nicht gerade wohl gelitten ist, dann so eine Leistung abzurufen in einem Spiel, wo du wirklich weißt, wenn du jetzt verlierst, dann brennt aber der Baum wieder. Das ist mehr als ordentlich.
Na, ist ja natürlich jetzt das Momentum, wo wir wieder beim Wort sind, dass er jetzt auch einfach André Schürrle perspektivisch für sich nutzen muss. Das ist jetzt seine letzte Chance, die er beim BVB wahrscheinlich so in der Form hat. Vor allem nach dem Abgang von Aubameyang hat er jetzt den Platz auch, sich entfalten zu können, sich zeigen zu können. Und naja, ich hoffe sehr, dass er die Chance nutzt, auch die nächsten Wochen.
Ich glaube, es hängt ehrlich gesagt auch viel mit dem Fitnesszustand von Marco Reus zusammen. Sollte Reus fit sein, dann sehe ich da eher die Dreierreihe Reus, Batshuayi und Pulisic und das ist dann auch ziemlich lecker. Die eigentlichen Probleme von Dortmund liegen ja aber eh hinten. Das ist, und da stand man jetzt, ja, weiß ich nicht. Ich
möchte noch was zu Schürrle sagen, also der wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht hat jetzt am Freitag, und der mir aber auch vor 2 Wochen schon aufgefallen ist, jetzt eher weniger spielerisch, sondern der gerade im Zuge dieses Aubameyang-Theaters da auch sehr offen Stellung bezogen hat. Jetzt ohne Aubameyang wirklich ans Bein zu pinkeln, aber der auch offen zugegeben hat, ja, dass es für die Mannschaft eine Belastung ist. Und für mich so der einzige Spieler war vom BVB, der damit offen umgegangen ist mit dem Thema. Und ja.
Fandst du? Also ich fand Schmelzer, Şahin eigentlich auch recht deutlich. Was aber vielleicht auch Teil des Problems sein könnte, wobei das jetzt irgendwie so nochmal eine komplett andere Argumentationskette aufmacht. Aber lass mal beim Sportlichen bleiben, weil ich finde alle anderen Diskussionen ein bisschen sich selbst wiederholend und jetzt irgendwie auch langsam nicht mehr ganz so wichtig wie das Sportliche. Wie hat's euch denn defensiv gefallen? Es waren ja auch wieder 2 Gegentreffer gegen den FC.
Also bei Dortmund verstehe ich im Moment immer noch nicht, wieso die defensiv gar so schwach sind. Also ich finde, dass Toprak und Sokratis stehen teilweise viel zu weit weg von ihren Leuten bei einfachsten Situationen, also Eckbällen und so weiter, wo man sich einfach denkt, wie könnt ihr da 2 Meter vom Mann wegstehen? Ich finde, man hat es am Anfang unter Stöger gemerkt, dass er das gemacht hat, was jeder erwartet hat, sprich er versucht die Defensive ein bisschen zu stärken, aber so richtig überzeugen tut mich das überhaupt nicht. Also die sind hinten so wackelig teilweise. Zum Spielaufbau, da versuchen sie halt viel über den Weigel zu spielen, was durchaus sinnvoll ist, weil du willst nicht, dass der Sokratis dein Spiel aufbaut. Das wird nichts, das weiß man vorher. Er ist halt einfach ein Verteidiger und das ist schwierig, aber auch Toprak ist da zu schwach. Und wenn man dann halt den Weigel dabei ein bisschen stört oder ihm die Optionen nimmt, dann ist der Ball weg. Und dann hat halt Köln recht schnell den Ball wieder gehabt und hat das dann ganz gut gemacht. Aber an sich verstehe ich nicht genau, warum die Abwehr mit diesen Leuten gar so wackelig ist, wie sie ist.
Und dann musst du noch Toljan auch noch mit dazu nehmen auf der rechten Seite. Der
hat links gespielt.
Hat der links?
Um kurz anzukrätschen.
Genau.
Piszczek war rechts,
Toljan
war
Piszczek,
links.
Okay.
Da kommt der Zettelmeister.
Der ja einfach auch sehr leicht zu überspielen ist. Und wenn du dann eine wackelige Innenverteidigung hast, dann wird's schwierig.
Also ich fand, Toljan hat das vor dem 1-0 richtig gut gemacht. Aber wenn jetzt in die 13 Minuten zurückgehst, da spielt Köln einen Querpass von links auf rechts und überspielt die komplette Dortmunder Hintermannschaft. Auf Toljans Seite, der irgendwie 6 Meter von seinem Gegenspieler entfernt steht. Und da konnte er recht früh froh sein, nicht hinten zu liegen. Also so einfache Querpässe haben die Dortmunder Abwehr hin und wieder vollkommen blank gelegt.
Das stimmt. Und wobei das auch ein Monsterpass war von Juric.
Jetzt, also der war richtig ein super gut. Pass, aber du hast lauter Weiße gesehen, die weit und breit keinen Gegenspieler neben sich hatten. Und so kannst du es halt echt nicht verteidigen. Die haben jetzt Glück gehabt, dass Köln auch nicht alle Chancen genutzt hat. Auf der anderen Seite natürlich Pech gehabt, dass der Meret mit seinem Hinterkopf das Tor macht. Das war ja in ganz
in
Uwe Seeler Manier. Ja. Vielleicht kommen wir nachher auf Uwe Seeler nochmal, weil der macht sich sicher wieder Sorgen um seinen HSV.
Ach, bitte nicht.
Aber es ging halt manchmal echt noch ein bisschen einfach. Rausgerissen hat es die Offensive. Da darfst du jetzt nicht vergessen, da fehlt noch Marco Reus. Mario Götze war gestern angeschlagen und Akanji in der Hintermannschaft, der ist halt für, ich glaube, 5 bis 10 Minuten am Ende nur gekommen. Was der kann, werden wir in Zukunft sehen.
Aber ist es wirklich so, dass der BVB grundsätzlich momentan vom Spielermaterial in der Defensive die Qualität hat, die er eigentlich bedarf? Als Frage aufgeworfen.
Also meiner Meinung nach eigentlich nicht. Wie Köln zu bestehen, finde ich eigentlich schon.
Da hast du recht, definitiv. Aber für die Ansprüche von dem Borussia Dortmund, wie man es jetzt eigentlich über die letzten Jahre gesehen hat und erwarten konnte, ja.
Aber für die Ansprüche verstehe ich sowieso einiges nicht, weil wenn ich mir die Europa League anschaue, da haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen, da kommt der Akanji und der Batshuayi. Oder Batshuayi. Und sie haben den Akanji nicht nominieren können, weil sie nur einen beiden nominieren konnten. Jetzt gehen sie mit 3 Innenverteidigern in die Europa League.
Richtig, ja.
Das verstehe ich von der Planung her auch nicht, ehrlich gesagt.
Naja gut, da ist jetzt die Bundesliga wichtiger.
Also natürlich.
Aber Fokus für Dortmund muss doch sein, in den Top 4 zu landen. Also Ziel kann nicht sein, auf 5 aus Dortmund sind natürlich super GAU hinter Schalke zu stehen.
Ja, aber.
Und dann hast du noch Leverkusen und Leipzig. Also irgendeinen von denen werden und wollen sie sicher noch überholen. Und das ist der Fokus.
Ja, und was man in dem Spiel jetzt gegen den FC gesehen hat, Toprak hat ein gutes Spiel gemacht, gemessen an dem, was man sonst in dieser Saison häufig gesehen hat, ein sehr gutes Spiel von ihm. Ich bin ehrlich gesagt immer noch nicht überzeugt, ob das nur an Personal hängt, da sind definitiv nicht alle in Form, aber ich finde auch einfach, dass 4-3-3 nicht die richtige Formation für diese Mannschaft ist. Ein 4-3-3 ergibt Sinn, wenn du ein aggressives Gegenpressing spielst, so wie es Bosch etablieren wollte. Weil dann hast du einfach häufig die Zonen eigentlich ganz gut besetzt, wo du nach einem Ballverlust in der Offensive sofort ins Gegenpressing gehen kannst. So lässt Stöger sie nicht spielen. Also die Gegenpressing-Situationen sind total situativ. Das liegt nur daran, entscheidet Spieler A, da jetzt drauf zu gehen, aber es ist nicht systematisch. Und dann gibst du dem Gegner, und zwar auch einem solchen Gegner wie dem FC, einfach offene Pässe ins Angriffsdrittel. Und da müsstest du halt dann gut stehen, da müsstest du die ganze Breite des Feldes halbwegs gut abdecken. Du hast gegen Köln, die so klassisch Diagonalpässe immer hinten rausspielen, hast du es gesehen, dann stehen sie eben zu weit weg, aber es liegt halt auch daran, weil da eben nur 3 bzw. 4 stehen, je nachdem, wie die Außenverteidiger gerade aufgerückt sind. Oft sind es ja sogar eine 2, wenn Dortmund so richtig in der Offensivaktion schon tief drin war. Und das ist halt, finde ich, das eigentliche Problem. Ich finde, dass man in der jetzigen Situation beim BVB da vielleicht auch mal an eine Formation rangehen sollte, die von der Offensive her gedacht ist und dafür auch gut ist, aber in der Defensive nicht funktioniert. Ohne dass ich jetzt sagen will, nur eine Systemumstellung bewältigt alle Probleme, weil da hängt Formtief und so weiter dran, aber ich finde es merkwürdig, dass der Stöger drauf beharrt. Also, was heißt, hat er beim FC auch schon gerne Viererkette und so weiter gespielt? Man kann das alles verargumentieren, aber ich sehe einfach in der Entstehung der Chancen jetzt seit 2-3 Spielen immer die gleichen Muster. Nämlich sind immer Diagonalbälle, es geht meistens über die Außen, es hängt oft davon ab, es gibt viele 1-gegen-1 Duelle von offensiven Spielern gegen defensive Spieler von Borussia Dortmund, die gewinnen sie in einer höheren Quote, als es normal ist gegen Borussia Dortmund, wo du solche Duelle verlierst. Der FC Bayern zum Beispiel war auch in sehr vielen 1-gegen-1 Duellen gegen Mainz 05, da war die Quote aber noch deutlich besser, da hast du gesehen, da sind bei allen Problemen, die es da auch gibt in der Defensive, die sind gerade einfach besser drauf. Und ich finde, mit diesem 4-3-3, wo auch ein Weigl sehr leicht aus dem Spiel zu nehmen ist, wo in dem Spiel es jetzt sehr davon abhing, dass Kagawa und Schürrle auf ihrer Seite was kreiert haben, ja, bin ich gerade nicht so wirklich überzeugt von. Und wenn ich mir das weitere Programm ansehe, gut, jetzt geht's erstmal zu Hause gegen den HSV für den BVB. Das geht noch, das geht, glaube ich, auch im 4-3-3. Dann gegen Bergamo, dann in Borussia Mönchengladbach, wieder Bergamo, dann gegen den FC Augsburg. Da kommen 2-3 Gegner, wo ich sagen würde, weiß ich nicht, ob das schon stabil genug ist. Und Stöger hat bisher alles, was er gemacht hat, war immer nur eine Positionierungsfrage in der Frage weiter nach hinten. Also er hat quasi ein bestehendes System genommen und weiter nach hinten geschoben, dadurch der Offensive ein bisschen die Wucht genommen, weil die Wege zum Tor länger sind, dafür vermeintlich der Defensive ein bisschen mehr weniger Raum gegeben, in dem man übersprintet werden kann. Und so ganz fruchtet es aber nicht. Und ich
im Grunde war ja das, was man von Stöger erwartet hat.
Ja,
ich meine,
ja,
es ist ja klar, Stöger ist halt im Moment ein Übergangstrainer. Der wird jetzt hier nicht die absolut neue Philosophie in diesem Club etablieren. Der wird halt jetzt schauen, dass er mit der Mannschaft, die er jetzt hat, das so gut wie möglich macht, wenn möglich in die Champions League kommt. Und dann ist das so. Am besten noch vor Schalke landen, aus Dortmunder Sicht natürlich. Und dann ist das okay. Und dann sieht man, was nächstes Jahr kommt.
Und er trainiert sicherlich auch eine Mannschaft, die so in der Form nächste Saison nicht mehr zusammenspielen wird.
Auch.
Also ich glaube, da steht einfach ein größerer Umbruch an. Und das merkst du dem Spiel von den Dortmundern auch irgendwie an.
Ja, ja.
Vom Auftreten
grundsätzlich. Es gibt ja für alles gute Gründe, das Spiel schon. Aber andererseits, du hast Sahin und Weigl im Kader, dann lass sie doch bitte häufiger auf der Doppel-6 spielen. Es hat ja auch schon mal in der Vergangenheit gut funktioniert. Und du hast schnelle Flügelspieler, aber brauchst auch jemand, der im Zentrum zwischen die Räume geht. Und das hat Kagawa in vielen Spielen ganz gut gemacht. Aber gut, ich will jetzt auch nicht, das ist so typisch so, nicht mal Laptop-Trainer, sondern Sofa-Trainer ist es jetzt, ne? Derjenige, der am wenigsten mit der Mannschaft zu tun hat, der weiß natürlich am besten. Also ich wollte es nur erwähnt haben, weil der Gedanke mir jetzt schon häufiger durch den Kopf
geistert. Aber ich muss dir bei aller Kritik auch sagen, Dortmund hat das Spiel gewonnen. Es ist ja nicht so, dass sie gegen Köln verloren hätten.
Eben, Tabellenplatz 4, 34 Punkte, alles ist gut.
Stimmt. Vor Schalke.
Vor Schalke.
Vor Schalke. Darum
geht's.
10 Tore.
Okay, für den FC geht's jetzt noch weiter in Frankfurt, dann zu Hause gegen Hannover 96, dann bei Raber Leipzig. Das sind die nächsten 3 Spiele für den ersten FC Köln. Dann werden wir auch nochmal neu bewerten, wie wichtig wir das jetzt wirklich finden, dass man da jetzt nochmal rangekommen ist ein bisschen an den HSV, über den wir als nächstes sprechen wollen. Der HSV hat uns gerade beglückt mit einem 1:1 gegen Hannover 96. Ganz, ganz lange ist man einem irren Fossum-Tor hinterhergelaufen, hat es nicht wirklich geschafft, offensiv Gefahr zu entwickeln, aber mit dem dritten Schuss aufs Tor gibt es dann doch den Ausgleich und einen wichtigen Punkt. Ich weiß jetzt gar nicht, bei wem ich anfangen soll, weil wir haben schon so viel über das Spiel gesprochen. Alex, wie hat dir der Hamburger SV gefallen?
Ganz ehrlich, ich habe vorher in meinen Notizen geschrieben, Hannover, Hamburg, oje, was wird das wohl für ein Spiel?
Du bist auch mit dieser Haltung schon ins Spiel reingegangen.
Ich bin mit einer Haltung da reingegangen, wo ich gedacht habe, wir haben letztes Jahr hier das Frankfurt-Spiel gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen es war, und es war grottenschlecht. Es
war wirklich fürchterlich.
Und hoffentlich wird es nicht ganz so übel. Aber insgesamt muss man sagen, es war jetzt besser, als ich es befürchtet habe. Wobei ich mich ja aufgeschrieben habe, 30. Minute endlich mal eine Torchance, was viel über die ersten 30 Minuten aussagt, weil das war halt einfach relativ wenig, gerade von Hamburg. Hannover stand defensiv richtig gut bis zur Halbzeit, und da haben sie sich aus irgendeinem Grund, haben sie es nicht durchgezogen. Ich verstehe nicht ganz warum, das kann vielleicht der Tobi Escher dann erklären, aber das haben sie zumindest die ersten 45 Minuten überragend gemacht, haben dann in der 35. Minute den Lattenschuss, gehen in der 36. Minute in Führung, und eigentlich hatte ich so das Gefühl, wenn sie das jetzt durchspielen, dann kommt der HSV nicht mehr zurück. Dann hast du noch Sokrates Papadopoulos hinten drin, gelb vorbelastet, was ja in der, ich glaube, 94. war es, auch noch zu einer gelb-roten Karte geführt hat. Aber irgendwie hat der HSV dann tatsächlich das Tor erzwungen. Die sind zumindest kämpferisch und von der Einstellung her hatten das Gefühl gehabt, die wollen noch, die wissen genau, wenn sie jetzt verlieren, sind es 4 Punkte auf Mainz. Das versuchst du zu vermeiden. Und dann hast du den Ball, wo jetzt in der 15. Wiederholung wahrscheinlich rauskommt, dass einer noch mit dem Knie dran war oder der Ball halt oder irgendwas 3 Zentimeter im Abseits war. Wobei man auf der anderen Seite natürlich sagen muss, wir haben es hier groß diskutiert, muss man dazu sagen, sie können auch einen Elfmeter in der ersten Halbzeit bekommen.
Genau.
Müssen, meine Meinung nach. Durchaus strittige Meinung. Ich glaube, wir waren hier 3-1 für einen Elfmeter. Max war dagegen.
Nein. Ich habe gesagt, den kann man sehr gut geben, aber es gibt auch Argumente für den Nichtpfiff. Und ich glaube, das ist der Grund, warum der Videoschiedsrichter nicht eingegriffen hat, weil Kostic für alle Hörerinnen und Hörer, die es nicht gesehen haben, Kostic und Sané im Sprintduell um den Ball, Sané mit einer Grätsche mit weitem Anlauf, und er trifft erst Kostic, dann den Ball und klärt den Ball dann.
Das sah super aus.
In der Realgeschwindigkeit von der Tribünenkamera, wie wir es im Fernsehen sehen konnten, sah es aus, als hätte er den Ball sauber gespielt. In der Wiederholung sah man, nein, er hat Kostic erst getroffen. Und da kann man sehr, sehr guten Elfmeter geben, Strafstoß. Ich würde auch sagen, zu 80%. Aber da der Schiedsrichter nicht gepfiffen hat, war das die auf dem Feld stehende Entscheidung, und der Videoschiedsrichter hätte das eindeutig widerlegen müssen. Und in der Wiederholung hast du gesehen, Kostic hatte keine Ballkontrolle und Kostic ist noch leicht in die Richtung von Sané gelaufen, um den Körper dazwischen zu stellen. Zwischen ihn und Sané wäre die wohlwollende Interpretation, um den Kontakt zu ziehen, wäre die etwas, wie ich unterstelle, dem Spieler Interpretation. Aber egal, wie man das bewertet, das ist ein Argument, über das du sagen kannst, man muss das nicht als Strafstoß pfeifen. Es ist immer noch, glaube ich, deutlicher ein Strafstoß, als es keiner ist, aber dann reicht es nicht, um die Entscheidung zu.
Aber ich bin der Meinung, er schirmt mit seinem Körper den Ball ab. Das ist im Endeffekt Ballkontrolle. Wenn er gewollt hätte, hätte er mit dem linken Stollen kurz den Ball berührt, dann wird er trotzdem umgemäht, dann hat er den Ball berührt, und also das ist, der mäht ihn vorher um. Natürlich will er den Elfmeter auch haben, das ist schon klar, aber das ist dann clever gemacht, und als Verteidiger, wenn du da so reingrätscht, weißt du, was du machst, und das ist ein Elfmeter.
Ja.
Und ich bin auch der Meinung, dass er das tatsächlich overturnen muss.
Ja, overrulen. Das ist the call stands, wäre es im Football, und definitiv nicht confirmed.
Aber schon durchaus skurril, doch trotz Videoschiedsrichter, wie sehr man dann doch nochmal am Diskutieren ist über viele Situationen, fast halt schon Woche für Woche, ne?
Es aber ist halt der Punkt, der Videoschiedsrichter schaut drauf, du siehst das am Fernseher und sagst, klarer Elfmeter, und dann kommt die Entscheidung aus dem ganz berühmten Keller in Köln. Es ist wahrscheinlich ein Elfmeter zu 90%, aber da es nicht 100% ist, darf ich jetzt nicht overrulen. Ganz ehrlich, die Entscheidung versteht keiner. Aber ich will jetzt auch nicht im Stadion in Hamburg sitzen, überlegen, was macht der eigentlich da gerade in Köln, weil da hat es wahrscheinlich wieder keiner mitbekommen, was los war. Außer, dass alle Hamburger Spieler protestierend zum Schiedsrichter gelaufen sind. Aber gut, die Entscheidung ist jetzt halt, stand jetzt halt so. Dafür haben wir beim Ausgleich wahrscheinlich einen 5 cm Abseits gehabt, was auch dann nicht überstimmt wurde.
Und ich denke, letzten Wochen ein Ausgleich, der auch, also einige HSV-Fans haben mir geschrieben, es wäre zwar nicht eindeutig Abseits gewesen, da saß ich jetzt anders, also ja.
Also ohne die berühmten kalibrierten Linien werden wir da immer sagen, vielleicht ja, vielleicht nein, wann ist genau der Pass gespielt, eine Millisekunde vorher oder später. Und es wird immer Unklarheit geben.
Ich fand auch, dass es da einen deutlichen Unterschied zwischen Realgeschwindigkeit und Zeitlupe gab. Und so wie ich das verstanden habe, das kann jetzt aber auch sein, dass da ein Verständnisfehler meinerseits vorlag, geht es aber schon erstmal um die Bewertung in der Realgeschwindigkeit und nicht danach in der Zeitlupe auf Detektivarbeit, hat das Lutz Michael Fröhlich genannt, zu gehen. Und vielleicht kommt es da hier auch noch mit rein. Und ich verstehe aber total den Frust aller Hamburger SV-Fans, weil ich sage auch, deutlicher ein Strafstoß, als es kein Strafstoß ist. Aber es gibt auch Argumente, den Strafstoß nicht zu geben. Und dann finde ich einfach, sollte man die Argumentation nicht führen im Tenor, hat der im Video Schiedsrichterraum geschlafen oder war er blind oder hat er sonst was gemacht, sondern man sollte sie führen in dem Tenor, ist das wirklich nicht deutlich genug, um die Entscheidung zu übertreffen. Ich glaube, das ist ja eigentlich die Diskussion, um die es gehen sollte. Und da werden wir uns, glaube ich, da werden wir noch in 5 Jahren drüber diskutieren mit dem Videoschiedsrichter. Das wird es immer geben. Wir werden vielleicht ein paar mehr Präzedenzfälle haben und werden sagen können, aber damals beim HSV gegen den HSV, da wurde das nicht overturned. Aber jetzt, ja, naja.
Aber ich denke, insgesamt, wenn wir zum Spiel mal zurückkommen, muss man auch sagen, es geht ja durchaus in Ordnung. Der HSV hat am Ende gedrückt. Hannover hat seine Konter teils miserabel ausgespielt. Und wenn man sieht, der Hand hat in der 44. Minute noch auf, ich glaube, auf Bobby Wood einen Ball gespielt. Und er vergibt halt einfach kläglich frei vorm Tor.
Auf skurrile Art und
Weise. Genau wie Bebou in der 51. Minute auf der anderen Seite, wo du auch sagen musst.
Also offensiv war es kein Feuerwerk.
Eben, der Martinia geht schon auf den Boden runter. Der hätte den Ball wahrscheinlich ins Tor laufen können. Aber hat halt total überhastet mit dem rechten Fuß das Ding einfach mal auf Martinia geschlagen.
Also in der zweiten Halbzeit hatte ich dann das Gefühl, dass Hannover eigentlich jetzt drauf und dran ist, einen Deckel drauf zu machen. Da gab es mal diese Phase, da hatte Füllkrug noch diese eine Schusschance, halblinke Position im Strafraum. Die Kontersituation, die Papadopoulos dann mit dem halb angedeuteten Ellenbogencheck unterbindet. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen war das nochmal, der durchbricht.
Das war auf der rechten Seite, war das sogar auf
das Füllkrug? Das war auch so durchs Zentrum eigentlich mehr Klaus, Tendenz rechts, genau.
Gegen Klaus, oder?
Ja. Gegen Klaus,
ja. Genau, Füllkrug stand links.
Oder soll jetzt ja, links, so. Links läuft Füllkrug.
Grüße an
Zeit. Man denkt sich die ganze Zeit, Klaus müsste doch eigentlich jetzt in diesen 3 Sekunden irgendwann mal den Querpass spielen, weil dann Füllkrug durch ist. Alles sehr, sehr enge Szenen, wo man dann sagen kann, okay, Mitte zweite Halbzeit ist das Spiel eigentlich dann auch durch, weil der HSV nicht zurückkommt, wenn er 0-2 hinten liegt.
Deswegen wollte ich noch sagen, im Grunde hat Papadopoulos mit seinen 2 Fouls, wofür er zu Recht gelb-rot bekommt, dem Hamburg SV das Spiel gerettet. Weil das waren beides so Situationen, da musst du halt als Verteidiger auch mal hinlangen, wenn du genau weißt, dass es jetzt gelb gibt, aber das waren halt diese wichtigen Fouls, weil wenn er ihn da laufen lässt, rennen die zu zweit auf Martinia zu, das war's.
Die Kommentatoren hatten sich relativ schnell festgelegt, dass es kein Platzverweis ist, das erste Foul von Papadopoulos, nee, das nicht als Notbremse zu werten. Bin ich mir gar nicht so sicher, ehrlich gesagt. Ach, dadurch, ja. Klar, wäre es Van Drongelen, der, glaube ich, noch eingreifen könnte, weil er auch im Tempo ist und er ablaufen könnte, aber man vergisst Füllkrug, der links mitläuft und der wahrscheinlich 2 Sekunden später den Querpass hat.
Aber sowas
den denkt man nicht mehr.
Das ist zu weit vom Tor weg. Mhm. Also ja. Ich finde auch ganz klar gelb und ja. Völlig zu Recht, was ich nicht verstehen kann, aber das ist halt Papadopoulos, dass er sich danach noch beschwert. Ich bin der Meinung, er muss halt einfach sagen, ja komm,
aber das ist Papadopoulos.
Aber das, damit hat er Hamburg im Endeffekt das Spiel gerettet. Jetzt fehlt er zwar nächste Woche, was für Hamburg sehr bitter ist, aber die 2 Fouls waren richtig und die muss er ziehen. Hat er, auch wenn es unfair ist vielleicht, aber hat er gut gemacht.
Also war definitiv kein Ellbogen.
Ich als Verteidiger sehe es genauso. Alles richtig gemacht. Allerdings bin ich, glaube ich, schneller.
Ja, halten wir vielleicht fest, beide Mannschaften, vor allem Hannover 96, hatte durchaus noch Chancen, das Ergebnis deutlicher zu gestalten. Da wäre ein Sieg drin gewesen, den hat man vergeben, aber der HSV hat sich dank des Einsatzes, den man betrieben hat, dann schon auch verdient, diesen Punkt mitzunehmen. Für mich noch die schönste.
Ich fand beim HSV die Wechsel auch ganz gut. Also, dass das Ito reingekommen ist, der einfach nochmal mehr Tempo reingebracht hat.
Ab auch
vorne, wo du dann vorne eben mit 2 Spitzen gespielt hast. Also, das hat schon nochmal Schwung reingebracht. Und darauf hat Hannover bis auf die Konter, die gut gespielt waren, dem hat Hannover nicht viel entgegenzusetzen gehabt. Also, ich fand da Hannover in der zweiten Halbzeit so ab der 60. Minute auch ziemlich passiv. Also insofern hat Hannover für mich den Sieg auch ein bisschen hergeschenkt.
Ja, aber so wird sich's für sie auch anfühlen. Ich glaube, sie haben das Anlaufen komplett aufgegeben. In der ersten Halbzeit sind sie immer noch zu dritt angelaufen und dann hatte der HSV keine Passoptionen, die im Zentrum des Spielfelds lagen und damit war es dann einfacher zu verteidigen und darauf hat man in der zweiten Halbzeit weitgehend verzichtet auf Seite von Hannover 96 und Hollerbach hat aber halt auch offensiver umgestellt. Also wären das in der ersten Halbzeit noch gegen den Ball ein 5-3-2 war es, glaube ich, oder 5-2-1-2, irgendwie so, war es in der zweiten Halbzeit dann eine Viererkette und mehr offensive Anspielstationen. Und dann hat Hannover 96 eigentlich das versucht, was man auch schon in den letzten Spielen der Rückrunde gemacht hat, nämlich wir positionieren uns in der eigenen Hälfte, wir machen unsere Ketten eng zueinander und schauen, dass wir das, was dann normalerweise passiert, nämlich dass sich Spieler in die Zwischenräume fallen lassen und die sind anspielbar, durch Mannorientierung einfach versuchen wegzunehmen. Das hat eigentlich ganz gut geklappt, aber immer so in Einzelsituationen nicht, und das reicht ja dann, dass du dann mit zwei Pässen dann in den Halbfeldbereich kommst.
Aber wir haben ja in dem Spiel ja schon drüber geredet, so in der 70. Minute. Ich fand, es gab keine Veranlassung für Hannover, früher draufzuschieben. Die standen hinten extrem sicher. Hamburg hat es nicht geschafft, sich eine wirkliche Chance rauszuspielen, außer ein, zwei Distanzschüsse, und in Kontern waren sie sehr gefährlich, müssen eigentlich einen Deckel drauf machen. Und wie fällt das 1-1 durch eine Standardsituation? Das hatte eigentlich nichts mit dem Rausschieben davor zu tun. Also jetzt, wo es 1-1 ausgeht, kann man sagen, ja, Hannover muss ein bisschen aggressiver sein, aber im Grunde hatten die das Spiel komplett im Griff, auch so, wie sie es gespielt haben.
Andererseits haben sie aber auch in der Phase schon dem Hamburger SV Eckbälle geschenkt dadurch, weil es gab einfach dann Bälle schon, die in den Strafraum reinkommen, und ja, da fühlst du dich als Hannover 96 mit Sané, einem der besten Innenverteidiger der Liga, gerade sehr sicher, aber dennoch gab es da Szenen, wo es Eckbälle gab. Ich will auch keine Standardsituation gegen den HSV haben. Gut, jetzt war das entscheidende Tor dann nach einem Freistoß, nach einem Foul an der Seite des Spielfelds, aber trotzdem, da war schon so ein klitzekleines bisschen der Spalt der Tür offen. Fand ich. Es war keine, nicht über Spielkontrolle dem Gegner eigentlich jede Chance genommen. Es gab eine Chance für den HSV, also für den Hamburger SV, und die hat er genutzt.
Da ist der Spalt komplett zu. Wenn Hannover jetzt ein bisschen früher drauf geht, dann öffnen sie ja auch ein bisschen Räume, die Hamburg davor nicht bespielen konnte. Also, ja,
aber da muss ich Max zustimmen. Die sind halt in der ersten Halbzeit einfach so draufgegangen, standen so grandios defensiv, dass teilweise Papadopoulos einen Ball am Fuß hat und nicht wusste, wohin damit. Ja. Und das war halt eine überragende erste Halbzeit. Und wenn du es so weiterspielen kannst, ich weiß nicht, ob es jetzt taktische Umstellung war oder ob vielleicht die Spieler einfach gesagt haben, läuft doch gut, 5% weniger oder ein Kraftproblem. Aber wenn du so weiterspielst, kriegt der HSV auch diese Freistöße an Ecken nicht. Dass du dann den Kostic bei dem Freistoß kurz vor Ende einfach Mutterseelen allein da rumstehen lässt, ist halt der nächste Punkt. Sollte nicht passieren, ist halt passiert. Und der HSV hat sich einfach kämpferisch dann irgendwie halt auch den Punkt verdient. Das war jetzt spielerisch sicher nicht überragend. Ja. Aber gut, im Abstiegskampf musst du halt auch spielerisch nicht überragen. Du brauchst Punkte, egal wie. Und ich bin gerade sehr froh, dass hier kein Phrasenschwein steht.
Das würde uns den Abend finanzieren dann im Nachhinein. Interessant wird es für den Hamburger SV jetzt vor allem dann in 3 Spieltagen. Zuerst spielt man in Dortmund und dann zu Hause gegen Leverkusen. Das sind 2 Spiele gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenregion, wo man, glaube ich, nur gewinnen kann und nicht verlieren. Und dann wird es richtig interessant. Dann an 2 aufeinanderfolgenden Spieltagen erst bei Werder Bremen und dann zu Hause gegen Mainz 05. Da können wir gespannt sein, was bis dahin passiert sein wird. Und Hannover 96 empfängt jetzt zu Hause den SC Freiburg. Und dann geht's zum ersten FC Köln. Tabellarisch ist für Hannover 96 nicht allzu viel passiert. Tabellenplatz 10 mit 28 Punkten sieht doch immer noch ganz gut aus. Wenn wir Werder jetzt schon so indirekt erwähnen, dann können wir auch direkt jetzt über das Spiel von Werder Bremen sprechen. Wir haben Ralf Fährmann im Intro schon gehört. Der hat hoffentlich die Bierchen getrunken und dann doch trotz seines Patzers geschlafen. Es war generell kein Spiel der Torhüter, denn auch Pavlenka zeigt einen Aussetzer, den man so von ihm noch nie gesehen hat, im Dress von Werder Bremen. Und dann in letzter Sekunde trifft Junuzovic, der vorher nur auf der Bank saß, wurde unter anderem für das DFB-Pokalspiel geschont. Das heißt, die verkürzte Regenerationszeit hat Kofeld als Grund genannt, warum er Junuzovic erst eingewechselt hat und nicht von Anfang an gebracht hat. Und dann trifft eben jener Junuzovic zum Dreier für Werder Bremen in allerletzter Sekunde. Was hat euch mehr überrascht, Christoph? Dass Werder hier zurückgekommen ist oder dass Schalke zu Hause gegen Werder Bremen nur so wenige Chancen hatte?
Also da ich 2-0 auf Schalke getippt hatte, letzteres. Insgesamt
schwacher Tipp. Ich habe 1-1 getippt, da war ich näher dran.
Richtig war es auch nicht, also falsch, also beides gleich schlecht.
Wer führt denn nochmal im Tippspiel? Im einzigen Tippspiel, das zählt. Wir tippen seit 2001
in einem anderen Tippspiel, was mir wichtig ist, aber egal.
Also ich führe und zwar deutlich. Gut. Bitte, jetzt deine Antwort.
Ich fand interessant, dass Bremen eigentlich das schwächste Spiel seit Wochen gemacht hat, aber diesmal wenigstens gewonnen hat. Also das war ja tatsächlich so, davor wurden sie spielerisch immer gelobt und haben es nicht geschafft zu gewinnen. Und jetzt weiß, ich glaube, Schalke weiß immer noch nicht, wie sie es geschafft haben, dieses Spiel am Ende zu verlieren. Für Pavlenka hat es mich gefreut, weil der spielt eine überragende Saison, ist extrem gut und hat halt da jetzt wirklich einen bitteren Fehler gemacht. Das kann aber halt mal passieren. Ansonsten haben sie am Ende halt alles nach vorne geschmissen und die letzte Aktion war halt wirklich überragend. Ich glaube, der Schiedsrichter war froh, dass er nicht noch entscheiden musste, ob er jetzt Elfmeter pfeift oder nicht, dadurch, dass der Ball eh drin war zum 2-1. Dass jetzt natürlich auch noch Fährmann so einen Fehler macht, ist für ihn auch sehr bitter, denn der ist eigentlich auch ein wirklich sehr solider Torwart, wenn nicht ein sehr guter Torwart, der regelmäßig unterschätzt wird und eigentlich auch schon lange nicht mehr so einen Bock geschossen hat. Ansonsten bleibt eigentlich zu sagen, dass Kruse ist einfach die Lebensversicherung für Bremen. Also ohne Kruse vorne drin, also das ist Wahnsinn, was der vorne läuft, was er für Bälle festmacht, wie er sie verteilt. Ab und zu schießt er dann auch noch Tore.
Wie er sich auch bewegt.
Genau, er ist extrem, extrem agil vorne. Der steht ja nicht nur in der Spitze und versucht die Bälle prallen zu lassen, sondern den findest du überall auf diesem Spielfeld. Ja,
diesmal war er sogar eher wie der Zehner in der Raute.
Und das über 90 Minuten. Ja. Und ich finde, man unterschätzt auch, wie viel er schon immer zuläuft, wenn der Gegner versucht aufzubauen, weil er einfach die Leute richtig anläuft und also der ist unfassbar agil und er ist extrem wichtig für Bremen. Kann wirklich das Pfund sein im Abstiegskampf.
Glaube ich auch, ja.
Und wahrscheinlich stünde Bremen auch besser da, wäre Kruse am Anfang nicht verletzt gewesen.
Und wäre Bartels jetzt nicht verletzt. Bartels, weil ja. Die zwei waren ein super Duo. Und ansonsten finde ich noch über die Gelbrote von Nastasic, was glaube ich.
Nastasic, ja.
Kann man durchaus diskutieren. Aber das war jetzt auch nicht der entscheidende Punkt dafür, dass Schalke am Ende das Spiel noch verliert, muss man dazu auch sagen.
Eben, sie hatten ja auch noch die Chance.
Genau.
Beim Start also, 1-1, Piazza an den Innenpfosten.
84. Ja.
Genau, also auch
der Zettelmann. Sehr gut.
Ich glaube, ich das sogar auch gemerkt, aber.
Auch Di Santo, also wenn man 8 Meter vorm Torhüter steht, den Ball in Seiten ausschießen kann, wobei der ist, glaube ich, nicht mal bis ins Ausgegangen, war extrem bitter, also.
Da würde ich gerne mal mit euch drüber sprechen. Di Santo, also schauen wir uns einfach mal die vordere Dreierreihe von Schalke 04 an, bevor wir dann nochmal Werder Bremen loben können. Da haben Konopjanka oder wie Steffen Simon ihn immer nennt, Konoppeljanka, Franco Di Santo und Harit gespielt. Und ich habe mir da jetzt auch schon die Expertenmeinung von Schalken-Experten geholt, wurde auch, glaube ich, in der Übertragung so begründet. Di Santo ist jemand, der vor allem im Spiel gegen den Ball das macht, was Domenico Tedesco gerne sehen würde. Und trotzdem verstehe ich es nicht. Also Burgstaller kam dann später rein, aber du hättest die Möglichkeit, da vorne mit Piazza, Burgstaller und Harit zu spielen, in der Theorie. Und gehst tatsächlich stattdessen so in ein Spiel, wo, also in ein Heimspiel dazu genommen auch noch. Also so ganz habe ich das nicht verstanden. Ich will auch Franco Di Santo jetzt nicht Unrecht tun. Es ist immer doof, auf einzelne Spieler einzuhauen. Aber also diese Chance war für mich schon ein bisschen sinnbildlich für die Art und Weise, wie er mit Chancen umgeht. Und zwar im Grunde schon seit längerer Zeit. Also man könnte jetzt auch nicht sagen, er kam von einem Robert Lewandowski-Level und hat jetzt gerade eine schlechte Phase. Nee, es ist eher so, dass die gute Phase bei Werder vielleicht die Ausnahme war. Und das habe ich nicht ganz verstanden und ich finde, dass Schalke in einer bemerkenswerten Art und Weise in der Rückrunde Spiele herschenkt, in der man sehr, sehr zurückhaltend spielt. Ich weiß nicht, warum man jetzt immer sich nach einem 1-0 komplett zurückziehen muss, auch wenn ich in der letzten Schlusskonferenz Schalke dafür gelobt habe, du willst gegen Schalke nicht zurückliegen, ist dann super schwierig, das machen sie sehr, sehr gut, aber kann halt dann auch so enden wie jetzt in diesem Spiel. Hast du zweimal Pech und dann nimmst du nichts mit und letztlich hatten sie dem nicht so viel entgegenzusetzen. Und das ist einfach der Unterschied zwischen so einer Mannschaft wie Schalke zu einer Mannschaft wie den Bayern. Jetzt nicht vom Personal her und vom Tabellenstand her, aber einfach nur von der Spielphilosophie her. Die Bayern wollen in ihrer Grundidee, gegen Mainz hat das jetzt nicht so gut geklappt, aber wollen sie über Dominanz die Spiele gewinnen, nämlich, dass sie auch, wenn sie führen, dem Gegner einfach den Ball nicht geben. Und Schalke 04 hat noch genau das andere Modell, was auch einfacher umzusetzen ist, nämlich sie wollen die Spiele gewinnen, indem sie in Führung gehen und dann einfach kein Tor mehr kassieren. Einfach dann hinten das berühmte Kompakt stehen machen. Das machen sie auch sehr gut, aber es kann halt auch schief gehen. Und in einem Heimspiel gegen Werder finde ich es ehrlich gesagt ein bisschen enttäuschend.
Ich finde sowas mit Di Santo ist extrem schwer zu beurteilen. Der Tedesco sieht ihn die ganze Woche trainieren, der weiß genau, was er kann.
Klar, er hatte bestimmt halt sehr
mal,
gute Gründe.
Vielleicht will er auch mal was anderes aufbieten, weil mit den anderen rechnet dann halt auch jeder. Und keine Ahnung, Bauchgefühl, das können wir halt sehr schwer beurteilen. Und wenn Di Santo den Ball halt, ich, Ja, das passiert halt. Er nimmt ihn halt mit Risiko. Das sieht jetzt extrem blöd aus. Jeder sagt, was für eine Pfeife. Aber das kann halt auch mal passieren. Wenn er den gescheit trifft, dann ist er drin und dann sagt jeder, super gemacht. Das ist ja dann halt einfach unglücklich.
Ich glaube auch. Also an dieser einen Situation kann man manchmal einen Stürmer immer schwer messen, weil jeder von uns, der mal irgendwie auf Hartplätzen und wie auch immer mal gekickt hat, weiß ganz genau, wie sich das anfühlt, wenn man glaubt, der Ball ist schon drin und dann wänzt man doch drunter durch.
Ja, aber so grundsätzlich von der Philosophie her, finde ich. Also ich finde
total, will mich jetzt gar nicht verstehen. Ich kann es auch nicht verstehen, zumal man vorhin ja auch wirklich eine Breite hat in, auf der Sturmposition. Dass er sich zurückzieht nach Führung, ist vielleicht darüber so ein bisschen zu erklären, dass sie wirklich gute Umschaltspieler haben. Also gerade über die Flügel. Ich finde, dass Konoplyanka nicht zu unterschätzen ist dieses Jahr. Der hat wahnsinnig viel Pech im Abschluss, meiner Meinung nach. Also ich weiß nicht, wie häufig der es schon das Aluminium getroffen hatte, knapp vorbeigeschossen hat. Ich halte ihn trotz seiner wenigen Tore, war jetzt glaube ich der zweite Treffer dieser Saison, sein doch sehr glückliches 1-0, das er geschossen hat, dank Pavlenka, schon für einen abschlussstarken Außenstürmer und habe den Transfer sehr gefeiert, als er damals bekannt gegeben wurde, weil ich ehrlich gesagt gar nicht dachte, dass es da eine Möglichkeit gibt für Schalke 04 so einen Jungen zu holen aus der Primera Division, der dann in seinem ersten Jahr natürlich ein bisschen durchgehangen hat. Und mich eigentlich sehr freut, dass er jetzt vor allem so in den letzten Spielen wieder viel seine Chance bekommen hat. Und ich warte irgendwann die ganze Zeit so ein bisschen drauf, dass bei dem Klick macht und er dann jetzt auch in Reihe einfach mal scored, ja. Weil ich glaube, er hat einfach durchaus das Potenzial und kann vor allem Perspektive Schalke da enorm helfen.
Ja, ich find's einfach nur ein bisschen enttäuschend. Vielleicht hängt's auch damit zusammen, dass Goretzka nicht regelmäßig spielt. Das darf man nicht vergessen. In der Hinrunde hat man auch schon immer gesehen, Schalke ohne Goretzka ist ein anderer Schalke als Schalke mit Goretzka. Aber wenn ich mir insgesamt diese Rückrunde angucke, mit dem Auftakt in Leipzig, 1-3 verloren, dann zu Hause gegen Hannover 96, 1-1, beim VfB Stuttgart 2-0 gewonnen, aber durch zwei Standardsituationen und danach im Grunde nicht mehr am Spiel teilgenommen und jetzt diese Niederlage gegen Werder. Ja, es ist völlig legitim, so zu spielen. Es ist vielleicht auch schlau, so zu spielen. Aber ich finde es ein bisschen enttäuschend. Ich dachte eigentlich, Schalke wäre im Ballbesitz schon besser.
Wobei du jetzt aber auch sagen musst nach dem Spiel, wenn der 84. der Ball reingeht oder Nastasic nicht diese überflüssige gelb-rote Karte bekommt,
ja,
oder in der nächsten Situation Fährmann nicht daneben greift und die komplette Schalke-Abwehr einfach stehen bleibt, während drei Bremer auf den Ball zustürmen, dann sagst du jetzt 1-0, super, nicht überragend gespielt, aber ordentlich.
Nee, ich hätte trotzdem gemeckert. Punkte. Also ja, stimmt, klar, aber ich hätte trotzdem gemeckert, weil mir fällt es, mir hat das schon, beim VfB dachte ich mir noch, beim Spiel in Stuttgart dachte ich mir, okay, kannst du so machen, weil du weißt auch, du bringst es dann sicher nach Hause und so weiter, weil da wird dann auch von einem verunsicherten VfB Stuttgart nicht der Run auf dein Tor kommen, aber ja, ich find's einfach nur schade. Also warum wollen denn die Mannschaften so wenig mit dem Ball machen? Das ist doch traurig.
Vielleicht, weil sie es manchmal einfach nicht können.
Ja, das aber Schalke könnte es. Die haben es doch schon gezeigt in der Hinrunde. Vielleicht, ich weiß gar nicht, warum ich da emotional so involviert bin. Sollen sie doch
mal. Aber was mich jetzt mal interessiert, der neue Bremer Rashica, oder wie es
ja, spricht,
wie habt ihr den denn gesehen? Weil ich fand irgendwie, der war gar kein Faktor. Der war halt auf dem Platz. Also war so mein Gefühl.
Erstes Spiel?
Ja.
Also ich meine, man hat sich ja so ein Double von Finn Bartels, habe ich so das Gefühl, geholt für die Position, was nur Sinn macht, weil ich glaube, dieses Zusammenspiel, und deswegen ist es, glaube ich, auch das größte Pech, dass Werder personell erfahren konnte, dass man so wenig in dieser Saison bislang Bartels parallel mit Kruse aufbieten durfte, weil die beiden zusammen vorne als eigenes Mikrosystem eingeplant sind, glaube ich. Einfach Max Kruse, wie wir es vorhin schon gesagt haben, als wahrscheinlich der offensivste Spielmacher der Liga, der sich immer wieder clever fallen lässt, der das Spiel mit aufbaut, der teilweise auf der Sechserposition dann rumschwirrt, gar nicht so derjenige ist in der ersten Reihe vorne drin, der wahnsinnig gut die Bälle fordert, anziehen kann und halt einfach steil durchschicken kann auf einen abschlussstarken und vor allem pfeilschnellen Finn Bartels. Und genau diese Kombination aus pfeilschnell und abschlussstark, die fehlt halt einfach bislang, ja, bei den Schalke. Und deswegen, ich bin sehr gespannt auf ihn. Also wie gesagt, ich würde ihn jetzt ungern noch an dem ersten Spiel messen. Bin jetzt mal gespannt aufs erste
Spiel. Weil du gerade gesagt hast, die Kombination fehlt bei den Schalkern. Ich glaube trotzdem, dass er zu Bremen gewechselt ist, ja.
Ach so, ja, okay, ja.
Das ist aber auch extrem schwer, mit dem Auswärtsspiel auf Schalke anzufangen. Und die waren halt auch wirklich gut in der ersten Halbzeit. Und sich da dann richtig einzufügen, dann sollst du der sein, der hier den richtigen Drive in dein Angriffsspiel bringt. Also das war das erste Spiel, deswegen da warten wir mal ab.
Also ich denke, wenn Werder Bremen eine solche Ablöse in die Hand nimmt, die ja kolportierterweise irgendwas um 7,5 Millionen Euro sein soll, dann ist das zwar auf der einen Seite eine Bürde für den Spieler, aber auch klarer Ausdruck, dass man sehr überzeugt ist von dem, weil das ist eine Menge Geld für einen Verein wie Bremen. Und Ja, in dem Spiel war er jetzt nicht der Riesenfaktor. 25 Ballaktionen, 56 Minuten gespielt, dann kam Johansson rein, der deutlich mehr Effekt hatte, aber ja, warten wir mal ab. Ich finde, von dem Spielertyp her, glaube ich, ist er etwas, was sehr gut zu Werder passen könnte. Vor allem in der Kombination dann mit einem Belfodil. Also jetzt hast du eigentlich alles. Du hast den Stürmer, der nicht unbedingt Stürmer spielen muss, um Stürmer zu sein, nämlich Max Kruse. Du hast mit Rashica jemand, der mit dem Ball und ohne Ball, also der vertikal geschickt werden kann und den Ball dann erläuft. Und mit Belfodil hast du einen physisch starken Spieler, der auch mal ein Kopfballduell gewinnt. Vielleicht noch ein bisschen seine Physis manchmal etwas unglücklich einsetzt, aber das kann sich schon auch ganz gut ergänzen. Und vielleicht sprechen wir dann in ein paar Wochen davon, wie gut da ein Rädchen ins andere greift.
Wenn es halt ineinander greift. Wenn ich mir so überlege, wie Belfodil in der einen Aktion sich den Ball vorlegt, wo man genau gemerkt hat, okay, dribbeln ist jetzt vielleicht eher nicht so sein Ding.
Ja, es wirkt manchmal etwas hölzern, das gebe ich jetzt.
Aber da gibt es andere Stürme, die auch so wirken und trotzdem sehr gut sind. So ist es nicht.
Und du hast ja Optionen, wenn du gesehen hast, wie Gondorf zum Beispiel vor einer Woche eingesetzt wurde und jetzt in diesem Spiel, das waren zwei komplett verschiedene Arten und Weisen, wie Gondorf bei Werder in die Offensive eingebunden war, fand ich ganz interessant. Das heißt, also ich habe den Eindruck, dass Werder gerade eine der Mannschaften unten drin ist, die meisten Variationsmöglichkeiten hat.
Das glaube ich nämlich auch. Also das ist das, was mich eigentlich so an Bremen fasziniert, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber was mich wirklich überrascht, dass sie wirklich variantenreicher geworden sind. Also das unter Nuri standen sie defensiv nicht schlecht, aber da ging halt offensiv überhaupt nichts. Und das aber Kofeld jetzt auch mit den Neuverpflichtungen da die richtige Balance gefunden hat zwischen Defensive und Offensive. Und wie gesagt, vorne du unterschiedliche Spielertypen hast und was dann eben auch für den Gegner schwerer auszurechnen ist. Also ich sehe Bremen eigentlich nicht mehr wirklich lange so ganz da unten. Also das.
Also ich finde von allen Mannschaften da unten, wenn du siehst, wie da steht, Stuttgart, Mainz, Hamburg, Köln, Bremen hat vom Potenzial her schon eine Mannschaft, mit der du ordentlich Fußball spielen kannst. Du hast dir Gondorf zum Saisonanfang geholt, der durchaus in der Kritik stand am Anfang. Mhm. Also wenn man sich ein bisschen durchgelesen hat, hieß es, was wollen wir denn mit dem Vollblinden da? Aber nochmal unterschätzt mal, wenn man sich Darmstadt 98 im letzten Jahr anschaut, wie sehr der bei denen das Spiel gelenkt hat. Mhm. Und wie sehr er langsam bei Bremen ankommt mit die Linien neben sich. Jetzt gehen wir mal von aus, irgendwann ist Finn Bartels wieder fit, dann hast du vorne, mal schauen, wie Kruse ist wahrscheinlich gesetzt, Finn Bartels nebendran und dann noch Rashica oder Belfodil auf den Seiten. Damit kannst du Fußball spielen. Bei der Innenverteidigung Moisander und Veljkovic, da bin ich nicht ganz so sicher. Aber die Mannschaft ist von der Qualität auf jeden Fall gut genug.
Und dafür haben sie noch Langkamp geholt.
Wenn sie alle 14, genau, Bastian Langkamp noch von Hertha, von der Qualität her eigentlich gut genug, da rauszukommen, aber wir wissen ja alle, allein das reicht nicht.
Und also trotz des Fehlers einen der besten Torhüter der Liga.
Man darf ja, nicht. Also Flenker, klar, also der erste Bremer Torhüter seit gefühlt Olli Reck, der mal Bälle fängt.
Man darf auch nicht vergessen, dass das Potenzial von Bremen natürlich jetzt gerade noch frei ist in der Offensive, weil wenn man sich jetzt mal das Torverhältnis anschaut, dann sieht man, dass die Bremer, glaube ich, immer noch jetzt nach dem Spieltag die viertbeste Verteidigung stellen, gemessen an den Gegentoren. Mhm. Sie vergessen halt das Tore schießen. Und wenn sie das jetzt mal auf die Reihe bekommen, noch in den letzten Spieltagen, also letzte Spieltage, um Gottes Willen, ein bisschen haben wir noch, zum Glück, können die eine relativ angenehme Rückrunde sogar haben, ne?
Ich glaube, die größte Gefahr ist die Art und Weise, wie wir gerade über Werder sprechen. Ja. Nämlich, dass Werder jetzt schon über ein paar Spiele hinweg gute Spiele gemacht hat und die Ergebnisse haben nicht gestimmt. Das war jetzt das allererste Spiel, wo das Ergebnis gestimmt hat und das Spiel eigentlich auch gar nicht so gut war. Und vielleicht ist das die größte Gefahr für Werder Bremen, dass man eigentlich so positiv über sie spricht und sich denkt, naja, das ist nur eine Frage von Spieltagen, bis man mal da unten rauskommt. De facto ist es aber halt punktgleich mit dem Tabellen 16 immer noch.
Aber wir haben ja vorhin schon gesagt, wir dürfen mal wilde Thesen aufwerfen und ich sage jetzt mal, es läuft wie letzte Saison, Bremen spielt im Endeffekt dann eine gute Rückrunde, kommt auf Platz 8 bis 10 rein und jeder denkt, nächstes Jahr greifen sie oben an und es läuft dann wieder so, dass sie erstmal unten stehen. Es steht und fällt halt damit, wer alles zurückkommt, wie fit sie sind, wie die Neuen sich machen. Aber vom Potenzial her müssen die eigentlich weiter hoch und ich sage, sie packen es auch.
Ist aber auch eine These, die ich dir sogar abkaufe, muss ich sagen. Also ich habe die Bremer in München gesehen, wann war das? Letzte, vorletzte?
Das 4-2 ist letzte Woche gegen Hoffenheim, das heißt vorletzte Woche,
ne? Das war erstaunlich, was auch dort offensiv teilweise funktioniert hat gegen die Bayern-Defensive. Also da habe ich mir schon gedacht, naja, wenn jetzt mal nicht jedes Spieltag der FC Bayern zu Hause einlädt, dann muss doch eigentlich da was gehen, wenn man das in München schon auf den Platz bringen kann.
Absolut. Und auch was die Innenverteidigung angeht, ich finde Moisander, den habe ich immer total unterschätzt. Der überrascht mich in der Saison sehr positiv. Veljkovic auch. Und ich sage dir, Alex, wenn deine Prognose so eintrifft, dann spielen sie in der nächsten Saison gut und dann werden wir irgendwann mal an das Erbe von Alexander Nuri erinnern. Denn vom Spielstil hat man sich zwar verändert, aber diese Stabilität und auch die Selbstverständlichkeit, mit der manche Situationen jetzt gelöst werden, das kommt aus der Zeit von Nuri, wo man mit einem Mal war hinten der Laden dicht und diese vogelwilden Aktionen, der sich einen Spieler dann rausziehen lässt und dann wird in seinen Rücken gelupft, so hat Dortmund mal 2-1 bei denen gewonnen in der letzten Saison, oder Bayern hat sogar fast das identische Tor von der Spielsituation her auch geschossen. Sowas passiert war da jetzt viel, viel seltener und das hat meiner Meinung nach sehr mit dem Saisonstart zu tun. Da war bei weitem nicht alles Gold, was glänzt. Gab gute Gründe für eine Entlassung von Alexander Nuri. Aber sollte Werder jetzt über die Saison hinaus defensiv stabil sein, dann liegt das mit daran, dass Nuri diese Sicherheit reingebracht hat und die jetzt sogar in der Viererkette funktioniert. Wofür Nuri ja noch eine Fünferkette gebraucht hat, bei der die Außen mal so gar nichts durften offensiv.
Vielleicht haben sie die Offensive damit geschult, indem sie ihnen alte Bremen-Abwehrvideos gezeigt haben, weil so haben sie ja das 2-1 geschossen. Schön über die Abwehr gelupft und zack.
Genau. Also, und dann auf den Torwartfehler hoffen.
Muss man ehrlicherweise mal sagen, also wir lästern ja gerne über die Bremer Offensive gerade, aber wie sie das 2-1 vorbereiten, das war schon ganz cool gemacht. Du bist in der 93. Minute, weißt, du brauchst unbedingt noch ein Tor und lupfst erstmal den Ball über die Abwehr. Den Mut musst du erstmal haben. Und entweder gibt's halt den Elfmeter, weil es war ein klares Foul. Oder der Ball, naja, kullert halt noch ins Tor rein. Also so schlecht sie vorher gespielt haben, die letzten 5 Minuten war Bremen ganz gut und hat halt dann noch 2 Stück gemacht.
Und es sind 3 Leute mit Vollgas halt drauf nach diesem Lupfer, muss man dazu sagen. Also die haben halt wirklich alles vorgeschmissen.
Es sind nach dem Lupfer 3 mit Vollgas drauf. Und auch beim Ausgleich sind halt 3 Mann wie gestört nach vorne gestürmt. Und in 99% der Fälle fängt der Fährmann das Ding halt. Ja. Aber in dem 1% sind sie da.
Aber um jetzt, bevor wir jetzt alle hier Werder Bremen oberkörperfrei anfeuern, möchte ich doch noch mal den Stock in die Speichen hängen. Es geht jetzt weiter zu Hause, nein, Entschuldigung, das ist Schalke, auswärts in Leverkusen und dann kommen 3 ganz, ganz wichtige Spiele und die müssen wir jetzt erstmal abwarten. Zu Hause gegen den VfL Wolfsburg, beim SC Freiburg, zu Hause gegen den Hamburger SV. Wenn wir dann wieder so über Werder sprechen, dass wir sagen, sah ganz gut aus, aber der Ertrag war nicht das, was gebracht hat, dann sieht's düster aus. Also das müssen wir noch abwarten. Und für Schalke geht es jetzt weiter zu Hause gegen den VfL Wolfsburg im DFB-Pokal und dann darf man erst gegen Bayern, dann gegen Hoffenheim und dann gegen Leverkusen ran. Da geht's dann wahrscheinlich sogar auch ohne Ballbesitz, zumindest in Teilen dieser Spiele. Aber trotzdem, schauen wir mal, was da noch kommt. Jetzt haben wir Wolfsburg indirekt schon angesprochen, dann würde ich gerne auch direkt über sie sprechen. Wolfsburg spielt 1-1 gegen den VfB Stuttgart, der mit einem neuen Trainer antanzt, nämlich Taifun Korkut. Es gab große Wellen der Enttäuschung auf Twitter, dass dieser Wechsel zu spät für die letzte Schlusskonferenz kam. Da muss ich mal ganz kurz an alle Enttäuschten sagen, weil das in dieser Saison schon so häufig passiert ist. Wir würden da nichts anderes sagen als, aha, interessante Wahl, wir müssen jetzt aber erstmal abwarten. Und das hätten wir sogar bei Taifun Korkut gesagt, trotz seines Punkteschnittes von 1 Punkt pro Spiel bei allen bisherigen Stationen, die er hat, denn wir müssen halt einfach abwarten. Naja, aber jetzt haben wir ja 90 Minuten gesehen, jetzt können wir über ihn sprechen, jetzt wissen wir, dass er den taktischen Kniff hatte, Gentner als zweite Spitze aufzustellen. Gut, in der zweiten Halbzeit lief es dann besser, um so mal aus VfB-Sicht über dieses Spiel zu sprechen. Und dann gibt es ein Unentschieden und der VfL hat mal wieder so ein Spiel hingelegt, wo man in einer Halbzeit sehr, sehr viele Chancen sich erarbeitet. 10 Torschüsse in der ersten Halbzeit und dann in der zweiten Halbzeit viel, viel weniger. Da frage ich mich, Philipp, warum passiert das dem VfL so oft? Erklär es mir.
Das kann ich dir nicht beantworten, Max. Das weiß ich nicht.
Du bist raus. Also,
es war auffällig natürlich. Vielleicht hing es dieses Mal tatsächlich aber auch mit dem VfB Stuttgart zusammen, die dann irgendwie unter einem neuen Trainer in ihrem ersten Spiel sich einfach erstmal zusammenrütteln mussten, eine Halbzeit lang, um dann in der zweiten Halbzeit den Matchplan, wie er vielleicht vorausgesetzt war, auch umsetzen zu können oder richtig darauf reagieren zu können. Es war auffällig, dass die Wolfsburger tatsächlich passiv wurden in der zweiten Halbzeit. Momentan da einen Stürmer jetzt vorne drin haben nach dem Abgang von Mario Gomez, war irgendwie auch ganz schön, dass sobald jetzt in der Rückrunde schon das Aufeinandertreffen kam, des Abgangs zum VfL Stuttgart, aber man mit vorne mit Divock Origi, finde ich, einen guten Jungen drin hat, was man jetzt auch in dem Spiel oder zumindest jetzt in der ersten Halbzeit gesehen hatte. Der hat jetzt schon häufig diese Situation gehabt, dass er eine gute Abschlussposition 20, 25 Meter vom Tor annehmen kann, also dass er die nehmen kann. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass man sich da in Wolfsburg grundsätzlich eigentlich gar nicht so viel Sorgen machen müsste über den Abgang von Mario Gomez mit dem Jungen. Steile These, ich weiß.
Nee, ich würde es tatsächlich voll unterschreiben. Du hast jetzt natürlich mit Memedi ein Backup geholt, von dem ich ganz persönlich nicht überzeugt bin, aber den kannst du zumindest immer mal für 20 Minuten reinschmeißen. Der kam gestern ja dann erst für Steffen, Brekalo für die Davi. Das sind Wechsel, mit denen kannst du leben. Ich fand auch die Wolfsburger Aufstellung deutlich logischer am Anfang als die von Stuttgart. Weil Max hat es gerade erwähnt, also nichts gegen Gentner, aber als Spitze, während du draußen noch den Ginchek sitzen hast,
das ist
war mir echt unverständlich. Andererseits gehst du normalerweise natürlich mit 0-0 in die Halbzeit, wenn der Beck nicht so einen hundsmiserablen Fehlpass in der eigenen Hälfte spielt.
Und Origi das auch so super ausnutzt. Also, ja, also wird dann zwar nicht angegriffen, aber den musst du trotzdem
ausgenutzt, so aber Exzenz, den Pass darfst du halt im Leben nicht so spielen.
Ja.
Und dann in der Halbzeit kommt halt Ginchek und das ganze Spiel kippt ein Stück weit, klar, auch wegen Wolfsburg, aber durchaus auch, weil Stuttgart mehr Druck gemacht hat, deutlicher draufgegangen ist. Wen man nicht unterschätzen darf, fand ich, war Tommy auf der linken Seite, der echt ordentlich gespielt hat, erstes Spiel für den VfB.
Super viele gute Standards, 5 von 8 an den Mitspieler gebracht.
Und ich sag mal, gib dem noch ein paar Wochen, der kann echt ein Faktor werden. Wäre er wahrscheinlich auch in Augsburg geworden, aber gut, Stuttgart zahlt wahrscheinlich ein bisschen besser und ist vom Namen her auch etwas größer, machen wir uns da nichts vor. Der kann durchaus seinen Weg gehen, müssen wir mal schauen.
Ja, ich weiß gar nicht, was man da noch so ergänzen kann. Interessante Doppelsechs, die Korkut sich da ausgedacht hat mit Akasiba und Aogo.
Ja, Aogo ist ja irgendwann auch rausgegangen, habe ich mir hier notiert.
Genau, Aogo wurde dann ausgewechselt und für ihn kam dann Mangala, aber erst in der 87. Minute. Ja. Also im Grunde hat er fast durchgespielt.
Ich verstehe Wolfsburg nicht. Das ist so, wenn du die Spiele anschaust, also die spielen ja ganz gerne mal eine gute oder wirklich eine gute erste Halbzeit, erarbeiten sich da auch einiges und dann geht es in der zweiten Halbzeit vollkommen flöten. Also das ist das.
Das versteht wahrscheinlich Wolfsburg selbst nicht, warum sie das
so machen. Das ist jetzt nicht nur unter Schmidt so, das war unter Jonker auch. Also das ist zieht sich wie so ein roter Faden irgendwie so. Das.
Ja, aber jetzt schaut euch das Gegenteil doch mal an. Eine Direktabnahme im Strafraum nach einer Ecke. Da frage ich mich, wie kann denn das passieren? Also okay, die rutschen vorher irgendwie aus, glaube ich. Deswegen ist er gar so frei. Aber man kann mal ein bisschen neben dem Mann stehen, der kann sich auch gut freilaufen. Aber dass er in dieser Position so frei den Ball Volley schießen kann und den Gomez dann davor kurz vom Keeper halt abfällt.
Vor allem das darf nicht passieren.
Kurz vorher, 2 Minuten vorher, genau. Auch eine super gefährliche
Ecke. Genau, also das ist einfach, finde ich, schlafmützig verteidigt. Ja. Und dann muss dieses Tor auch nicht fallen. Und
du hast aber auf der einen Seite, du hast dahin Knoche, Bruma, Verhaag stehen und mit Abstrichen jetzt noch Tisserand, wo ich sage, die haben eigentlich schon Bundesliga-Niveau, aber verteidigen halt echt unterirdisch in dem Moment. Auf der anderen Seite macht Gomez das natürlich super. Der steht genau da, wo er als Stürmer stehen muss, hält genau im richtigen Moment den Fuß rein. Deswegen haben sie ihn geholt, weil ins Spiel eingebunden, wie sich Stuttgart sich vielleicht erhofft haben, ist aus meiner Sicht noch nicht.
Aber da geht es mir nicht um die Aktion von Gomez, weil die war gut und das passiert auch mal, ja, dass da die Abwehr, also die stehen ja direkt neben ihm. Mei, das kommt vor, mir geht es um den Schuss davor, den muss man verteidigen.
Das stimmt durchaus.
Das von Gomez, das kann passieren.
Nochmal zum VfL Wolfsburg vielleicht zurück. Ich glaube einfach, dass das Offensivspiel grundsätzlich sehr, sehr abhängig einfach von Mali und Didavi ist. Und die beiden teilweise gegen Mitte, Ende der Hinrunde eine sehr, sehr starke Form und starke Verfassung hatten, wo sie beide zusammen grandios kombiniert haben, teilweise wahnsinnig gutes Angriffsspiel aufgezogen haben. Und jetzt seit dem Jahreswechsel irgendwie ein bisschen wackelig geworden sind, also unkonstant auf gut Deutsch. Und das merkt man, finde ich, vor allem Didavi an, also der teilweise auch, also gestern eigentlich fast über die volle Spielzeit für mich kein Faktor war, der eigentlich auch nicht mehr diese Wege geht, die er in der Zeit gegangen ist, als er wirklich in der großen Form war, als er wirklich viel tief gegangen ist. Er ist abschlussstark und da einfach vorne mit den Stürmer unterstützt hatte.
Ich glaube,
das frage ich mich ehrlich gesagt, warum das nicht mehr ist. Ist das eine taktische Vorgabe?
Also ich weiß es nicht, aber ich glaube, das ist genau der Kern, warum der VfL Wolfsburg offensiv immer noch harmloser ist als viele andere Mannschaften. Man nimmt, also in dem Spiel hat der VfL nur dreimal von innerhalb des Strafraums aufs Tor geschossen. Es waren fast alles Distanzschüsse und es gibt quasi zwei Wege aufs Tor für den VfL derzeit, also jetzt auch mal abgeleitet aus diesem einen Spiel. Distanzschuss, da nimmt Mali viele Schüsse, die ihm aufgelegt werden. Die sind auch nie ganz schlecht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ein Distanzschuss reingeht, ist selbst bei einem guten Schützen immer noch sehr gering. Und die zweite Variante sind Flanken. Bis auf Knoche, Castells, Memedi und Origi hat jeder Wolfsburger mindestens eine Flanke geschlagen, war ein fröhliches Flankenfestival. Können wir uns an eine wirklich gefährliche Szene nach einer Flanke erinnern? Ich weiß nicht, ob ich gerade kurzfristigen Gedächtnisverlust erleide oder es keine gab. Und das ist, glaube ich, das Problem. Die kommen zu selten in den Strafraum rein und sie haben vor allem zu wenige unterschiedliche Arten und Weisen in den Strafraum reinzukommen. Eigentlich ist der VfL Wolfsburg immer wieder in zentraler Position vor dem Tor und dann wird immer gleich geschossen. So wie es Mainz 05 zum Beispiel ausmacht. Die machen es auch viel von den Ecken der.
Da wissen wir ja, wo der sowas Mali das her hat. Vielleicht hat er in Mainz gesagt, kriegt hier, ballert aus jeder Lage,
gern ja, Strafraum. Es ist ja auch legitim, einen offenen Schuss zu nehmen. Ich will das jetzt nicht grundsätzlich verteufeln, aber es fällt halt schon auf, dass es den angetäuschten Schuss und den Steckpass, der so viel gefährlicher ist,
den Mali auch gibt's nie. Einfach absolut ja drin hat. Das ist ja die Definition seiner Stärke.
Genau, und das liegt aber auch daran, dass der Strafraum immer nur einfach besetzt ist. Da steht nur Origi. Früher stand da nur Gomez. Das heißt, das, was du sagst, die Davi müsste dann häufiger mal reinziehen, die Außen müssten auch häufiger mal reinziehen. Die haben zu wenig Anspielstationen innerhalb des Strafraums und deswegen ist es eben wir schlagen entweder von der Seite den Ball in den Strafraum rein und hoffen, dass innen was passiert, oder wir schießen von außerhalb des Strafraums.
Das, also ich finde, was wir jetzt noch gar nicht diskutiert haben, ist Maxi Arnold. Der kann ja durchaus auch kicken. Der ist U21-Europameister, war ein Riesenfaktor bei dem Turnier. Und er hat es eigentlich auch drauf, aber diese Dreierkombination, irgendwie kriegen sie es nicht auf den Platz. Obwohl das eigentlich alles Kicker sind, die fürs Obermittelfeld gut wären, aus meiner Sicht.
Was ja das Klassische, was ja der VfL Wolfsburg in der Nutshell ist. Du hast dir schon immer beim VfL, jetzt ich nehme jetzt mal die frühen Zeiten mit dem Ausstieg in die erste Liga aus, hast du dir den Kader angeschaut und hast dir gedacht, ja, müsste eigentlich funktionieren. Und auch jetzt guckst du dir den Kader an und denkst, ja, ist ja wunderbar. Und dann haben sie natürlich noch wieder Geld auf die Kante gelegt und, also nicht auf die Kante gelegt und sich noch neue Spieler geholt. Und da denkst du auch, ja, ein Steffen hat ganz gute Ansätze und ein Giavogi ist ein starker Spieler, Camacho leider verletzt, es ist schade. Aber es war schon immer so, dass du beim VfL Wolfsburg gesagt hast, naja, das ist eigentlich schon eine gute Mannschaft.
Na, also ich meine, wenn ich jetzt mal in den Zettel reinspicken darf, die Startelf, die da aufgeboten war, mit der kannst du schön Fußball spielen, auf dem Papier. Wirklich schön Fußball spielen. Also, wie wir es gerade betont haben, allein jetzt, wenn ich mal vier rausgreife, Origi, Didavi, Arnold und Mali, mit denen kannst du Musik vorne machen, musst du Musik auch vorne machen, und zwar über 90 Minuten. Wenn du dann noch Brekalo bringen kannst, du hast mit Steffen, finde ich, einen vielversprechenden Neuzugang aus der Schweiz bekommen. Memedi, definitiv natürlich auch ein Junge mit einem Potenzial, das er schon gezeigt hat. Also, ja, es ist chronisch.
Ist es wirklich. Also, es ja, typically VfL Wolfsburg, finde ich.
Gut, das Unentschieden passt ja auch wirklich zum VfL Wolfsburg. Ich hatte mir notiert,
12.
seit Schmidt da ist, drei Siege, drei Niederlagen. Und den ganzen Rest haben sie unentschieden gespielt. Gut, so holst du, wenn das durchzieht, am Ende 34 Punkte in der Saison. Das könnte dies Jahr reichen, aber drauf verlassen würde ich mich jetzt nicht.
Kann ja auf keinen Fall der Anspruch sein.
Also nee, auch absolut nicht, aber du weißt jetzt auch nicht, was hat die ganze VW-Krise für ein Einfluss auf Wolfsburg. Wie viel Geld ist da jetzt rausgezogen?
Naja, also man hat jetzt aber nicht irgendwie eine finanzielle Zurückhaltung
gesehen. Ich glaube auch nicht.
Aber haben sie mit der Mannschaft diese Dieselversuche gemacht? Die mussten es schnuppern.
Ja, das aber, würde aber nicht erklären, warum es dann für eine Halbzeit reicht es dann doch.
Trotzdem musst du auf der anderen Seite sagen, nach dem 1-0, was ja durchaus glücklich war, weil wir haben es diskutiert, Beck den Fehlpass spielt, gab es 5 bis 10 Minuten, wo der VfB Stuttgart so gewackelt hat, dass Wolfsburg eigentlich 2-0 machen muss.
Genau.
Da steht Zieler 1-2 mal überragend da und haut die Dinger weg. Aber die Stuttgarter Hintermannschaft war da nicht mehr da und eigentlich legt Wolfsburg dann am guten Tag nach, 2-0. Und das holt der VfB wahrscheinlich dann auch mit Gomez nicht mehr auf.
Ja, das
aber
stimmt.
Selbe wie bei vielen anderen Spielen an diesem Spieltag, du musst die Dinger halt machen.
Genau.
Und das haben sie nicht geschafft.
Und das Ding ist, an einem guten Tag machen sie es 2-0. Ja, das stimmt. Und du steigst aber dann nicht ab, wenn du auch an einem nicht guten Tag trotzdem irgendwie zu Ergebnissen kommst. Klar, wenn alles gut läuft, die hatten in der 24. ist das Tor gefallen, in der 26., der 27. und der 30. hatten sie die drei Chancen, die du angesprochen hast. Und jeweils war Zieler der Mann, der den Gegentreffer verhindert hat. Aber trotzdem kann in der zweiten Halbzeit noch mehr kommen. Naja, für Wolfsburg geht es jetzt dann eben nach Schalke im DFB-Pokal, wie schon angesprochen, dann zu Werder Bremen und zu Hause gegen den FC Bayern. Stuttgart darf jetzt zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach antreten, dann zum FC Augsburg reisen und dann Eintracht Frankfurt empfangen. Jetzt haben wir über eine Mannschaft, die unten drin steht, noch nicht gesprochen, nämlich den ersten FSV Mainz 05, der sich nach diesem 21. Bundesligaspieltag auf Platz 16 wiederfindet. Warum? Weil er gegen den FC Bayern 0-2 verloren hat, der damit on a side note seine Tabellenführung auf 18 Punkte ausgebaut hat. Ich habe gerade schon im Kopf überlegt, ob schon beim Gastspiel von Wolfsburg gegen Bayern, nein, es ist kein Gastspiel, es ist ein Heimspiel, Bayern schon Meister werden könnte. Ganz so schlimm ist es nicht. Ja, jetzt haben wir hier eine Runde, die sich viel mit diesem Spiel beschäftigt haben dürfte. Ben, was sind denn deine Eindrücke von diesem 2-0 Sieg?
Also ich gucke jetzt die Spiele jetzt vom FC Bayern jetzt nicht wirklich mit, nicht mehr mit großer Begeisterung, weil
ich habe dich ja auch nicht gefragt, wie hast du dich gefühlt, als du das Spiel gesehen hast.
Ja, das ist allerdings richtig.
So was macht dann, wer war das heute?
Ja, es war dann letztlich souverän runtergespielt.
War es das?
Nach den anfänglichen, also du hast so die anfänglichen Wackler drin irgendwie bei der Mannschaft, also beim FC Bayern. Und dann kriegen sie es irgendwie hin und dann ist es dann halt im Prinzip dann in der Ribéry und dann schießen sie es und dann gehen sie in Führung und dann bringen sie das irgendwie nach Hause, ohne sich, wo man den Eindruck hat, dass sie sich wirklich anstrengen müssen. Und
aber irgendwie doch ja auch mit, also irgendwie mit Betonung aufs irgendwie, finde ich. Mainz hatte in der zweiten Halbzeit, in der ersten Halbzeit 3 Torschüsse, in der zweiten Halbzeit 13 Torschüsse. Und mal abgesehen von einer starken Phase, 10 Minuten nach der Halbzeit, wo Bayern locker hätte erhöhen können auf 3-0, hatte Mainz einige Abschlusschancen, wo man sich gedacht hat, okay, wollte jetzt unbedingt den Anschlusstreffer führen, wollte wirklich hier bei diesem Auswärtsspiel, dass jetzt das Stadion nochmal kommt, hätte die Mannschaft geht. Also aus Mainzer Sicht finde ich, das hört sich zwar krass an, aber ich finde, Mainz hat da sogar einen Punkt liegen lassen.
Das sag ich genauso. Also was mir bei den Bayern aufgefallen ist, dass irgendwie die, also gerade in der Defensive, die Verbindung zwischen Defensive und Offensive nicht mehr gut geklappt hatte. Also mir hat das Zentrum total gefehlt. Und das sind die Herren Tolisso und Rudi, wenn ich mich richtig erinnere, gewesen.
Das hast du für mich verpasst. Der Max möchte gleich noch einiges über Rudi erzählen.
Das tut mir ja sehr leid. Wirklich. Ich auch nicht. Durchaus. Ich glaube auch sehr früh eine gelbe Karte gesehen.
Ja, mit einem taktischen Foul, wo er sich letztlich das Foul gespielt hat, um sich darüber zu beschweren, warum Mainz 05 nicht den Ball ins Ausspielt, wo vorne doch Franck Ribéry unter Schmerzen auf dem Boden läge. Eine sehr sinnige gelbe Karte für einen Sechser.
Absolut, die er in einem Champions League K.O.-Rundenspiel sich vielleicht sparen sollte dann mal. Gegen Mainz ist es jetzt alles irgendwie so ein bisschen Testlauf und deswegen ist das alles irgendwie auch auf sportlicher Ebene so schwer zu bewerten, finde ich, solche Spiele, weil es völlig klar ist, dass der Druck fehlt, der Zug fehlt. Man merkt einfach, der Zug ist da, wo? In den Verteidigungsreihen und im Sturm. Da wollen sie ihre Duelle gewinnen sozusagen. Also vorne scoren und hinten die Zweikämpfe gewinnen. Ich habe irgendwie manchmal so ein bisschen Gefühl, genau dieses Spiel dazwischen, wo es dann entweder um halt einfach eine defensive Grundordnung geht, die natürlich ja mittlerweile von der Offensive ausgeht, wo man dann einfach einen Meter mehr laufen muss und so weiter, dass da diese Bereitschaft manchmal dann durchaus auch einmal zu vermissen ist. Ist auch irgendwie nachvollziehbar. Und auf der anderen Seite einfach auch ein bisschen irgendwie der Zug dann fehlt.
Ja. Aber so wie Heinkes rotiert, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, so wie Heinkes rotiert, da haben dann endlich mal wieder Spieler wie eben ein Rudi, wie auch ein Tolisso, der jetzt nicht immer gespielt hat, die Chance, ein Sandro Wagner darf von Beginn an spielen, wobei der ja vor allem Passempfänger ist, der ist dann noch so ein bisschen ein armes in der Luft hängendes Würstchen, wenn es hinten nicht so wirklich läuft, ein Juan Bernard darf von Anfang an dran, ein Kimmich sitzt auf der Bank und Rafinha darf von Anfang an spielen. Sollte das nicht bei aller sportlich fehlenden Brisanz dieses Auswärtsspiels in Mainz ein bisschen Motivation sein?
Ja, der zweite Schluss, der sich daraus ergibt, ist natürlich dann fast schon eine qualitative Frage, die man dann auch stellen muss. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt ein paar, ich mache mich da bei vielen Bayern-Fans wahrscheinlich jetzt nicht beliebt, aber es gibt schon auch ein paar Leute, die, sagen wir mal, Positionen, 12 bis 16 innehaben, die manchmal mir nicht genügen für die Ansprüche des FC Bayern, auch einfach mal Startelf-Einsätze zu fordern zu können. Und das ist Bernat jetzt nicht in erster Reihe natürlich, das ist klar, dass der auch seinen Platz natürlich eher auf der Bank hat, aber auch die Leute, die gekommen sind, teilweise für viel Geld, ein Tolisso beispielsweise, hatte gute Spiele dabei, definitiv, aber ich finde, gerade bei ihm fehlt mir dann doch ein, gerade in der Technik dann noch einiges. Also ich schaue mir den jetzt irgendwie seit der Beginn der Saison schon sehr intensiv an und merke schon, dass er einfach auch teilweise in dem Tempo dann irgendwie noch ein bisschen Defizite hat, gerade bei Ballverarbeitungen und so weiter. Der erste Kontakt ist oft nicht gut und damit verschleppt sich ein Spiel, damit gibt's dann mal Ballverluste und so weiter. Und mei, Sebastian Rudi hat meiner Meinung nach durchaus das Potenzial, also der hat Qualität, der Junge, ist aber manchmal vielleicht dann auch einfach nicht einfach, wenn du reingeworfen wirst und dann einfach da das Zepter in der Hand bekommst beim FC Bayern im zentralen Mittelfeld. Aber das ist auch viel Blabla, ich weiß. Also ich kann es also mir auch nicht erklären,
ist tatsächlich auf Deutsch, wirklich, ja? Also Rudi ist für mich eine negative Überraschung, weil ich, also die ersten Spiele, die er gemacht hat unter Ancelotti, fand ich jetzt wirklich nicht schlecht. Also da hat man auch gemerkt, also warum er geholt wurde. Dann
da dachte man mal kurz, das würde der heimliche Königstransfer.
Das habe ich damals ja eben, also das da war ich auch überzeugt davon. Und er hat jetzt unter Heinkes noch keinen Fuß auf den Boden bekommen. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Also er spielt sicherlich seltener oder sporadischer als unter Ancelotti. Vielleicht braucht er auch mehr Spiele, um sich in so einen Flow zu spielen. Also vielleicht braucht er wirklich so diese Rückendeckung. Okay, du spielst jetzt 3-4 Spiele am Stück. Und ja, also er wirkt, wenn er dann auf dem Platz ist, wirkt er isoliert, ja fast schon irgendwie apathisch irgendwie. Also
er versteckt sich.
Ja,
also in diesem Spiel gab es nur einen Spieler, komisch, der von Anfang an gespielt hat, der weniger Ballkontakte hatte als Sebastian Rudi, und das war Sandro Wagner. Und das ist der Spieler, der auf der 6 spielt, der wo 6. wir wissen, ich will euch jetzt nicht zitieren, wie viele Ballkontakte da ein Arturo Vidal hat oder ein Javi Martinez. Im Gegensatz dazu Tolisso, der auch immer noch seine Schwächen hat, wie du angesprochen hast, hat 102 Ballaktionen gehabt in diesem Spiel. Rudi waren 54. Rudi ist, also ich habe ihn ausführlich beobachtet. Ich habe fast einen Rudi-Watch gemacht in diesem Spiel, weil ich wissen wollte, wo steht Sebastian Rudi, weil ich mit einigen Trainingsbeobachtern vom FC Bayern schon länger über Rudi diskutiert habe und die sagen, was der am Ball kann, ist Wahnsinn. Der macht wohl häufiger im Training auch mal einen Arturo Vidal auf dem Bierdeckel nass, kriegt dann dafür dann direkt danach die Grätsche, so wie es halt läuft. Aber da wäre eben sehr viel da, und im Confed Cup hat man es gesehen, in der EM-Qualifikation hat man es gesehen. Es war kein Zufall, dass Rudi der einzige Spieler war, der alle Spiele in der EM-Qualifikation zur EM 2016 gemacht hat. Und in diesem Spiel war es gespenstisch. Er wurde zum Teil in eine Manndeckung genommen und er hat aber nichts getan, um dieser Manndeckung zu entgehen. Er war nicht anspielbar in ganz vielen Situationen. Das Einzige, was ich mir erklären könnte zu seiner Verteidigung, wäre, dass er den Auftrag hatte, nicht in die Korridore zu laufen, denn man hat schon erkannt, dass Hummels und Boateng immer wieder versucht haben, also Boateng natürlich auch seine Diagonalbälle, die er immer spielt, die auch den Bayern wirklich ganz gut tun, aber sie haben auch immer wieder versucht, direkt den Achter anzuspielen. Gar nicht auf den Flügel zu gehen, sondern auf den Achter zu gehen. Tolisso sind dann so in die Halbräume vorgestoßen. Müller ist ja eh immer überall zu finden. Vielleicht war auch seine Ansage, du steh einfach nicht im Weg und binde einen Spieler. Aber das ist die wohlwollende Interpretation. Meiner Beobachtung nach hat er auch in Situationen, wo du klar auf den Doppelpass gehen musst. Er spielt den Ball zum außenstehenden Innenverteidiger. Also die Bayern fächern ja sehr weit auf, wenn sie den Ball haben. Sein Gegenspieler geht mit und dann muss er nur aus dem Deckungsschatten rauslaufen und bekommt wieder den Ball. Das hat er nicht gemacht. Und also es hat mich völlig ratlos zurückgelassen, Sebastian Rudi in diesem Spiel zu sehen. Vielleicht war es auch falsch, sich so auf ihn zu konzentrieren. Vielleicht überbewerte ich da jetzt auch einiges. Aber der Mann ist nicht mehr derselbe Spieler, den wir noch vor ein paar Monaten gesehen haben. Da gebe ich dir völlig recht, Ben. Und ich weiß nicht, woran es begründet ist.
Was vermutest du? Also ist Verunsicherung, Bereitschaft?
Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er auf dieser neuralgischen Stelle auch keine Fehler machen will. Also es hatte für mich so Anklänge von, ich möchte den Ball jetzt gar nicht haben im Aufbauspiel, macht ihr mal gerne. Vielleicht hat er sich auch sehr auf seine Defensivaufgaben konzentriert, wo ich dann aber auch sagen würde, hat leider auch schon wesentlich besser geklappt als das Offensive, aber so richtig der Wahnsinn war es jetzt auch nicht.
Ich möchte es auch mal aus Mainzer Perspektive sehen. Und nicht nur auf die Bayern einhauen, in Anführungsstrichen, weil die haben gewonnen, haben 17 Siege bis jetzt und dominieren wieder alles. wenn man sich mal nur die zwei Tore anschaut, finde ich, das erste ist dieser Wahnsinnsschuss von Ribéry, wo man aber auch wieder sagen kann, gut, wieso verteidigt den niemand im Strafraum bei einer Ecke? Weil der stand nämlich schon, bevor diese Ecke ausgeführt wurde, frei am 16er. Das ist im Grunde das Gleiche wie bei Wolfsburg-Stuttgart. Und das Zweite, da hat man einfach nur die Qualität der Bayern gesehen. Die spielen einen Flankenball von rechts außen auf links außen. Der wird technisch extrem hochwertig angenommen, nochmal abgelegt. Der spielt eine sehr exakte Flanke. James nimmt den an und in einer fließenden Bewegung direkt rein zum 2-0. Da kommt dann halt die Klasse der individuellen Spieler bei Bayern durch. Und ansonsten hat Mainz das aber wirklich gut gemacht. Die haben es Bayern schwer gemacht, was sie ja öfters tun zu Hause gegen Bayern. Und das ist mir dann, da möchte ich nicht nur auf die Bayern draufhauen, sondern auch sagen, dass die das wirklich gut gemacht haben, vor allem wenn man sieht, wo die in der Tabelle stehen.
Andererseits gab es aber auch diese Phase, wo Bayern Mainz ordentlich hergespielt hat.
Stimmt, Müller läuft auch alleine auf den Keeper
zu. Wo Bayern fast schon fahrlässig mit den, also da wollten sie den Ball auch unbedingt nochmal mit dem dritten quergelegten Ball reinspielen.
Wobei ich finde, was wir jetzt noch gar nicht diskutiert haben, wir sind jetzt fast alle Spieler bei Bayern durchgegangen. Ich glaube, außer Sven Ulreich, der überragend in der zweiten Halbzeit Mainzer anspielt. Und fast das
Tor noch einleitet. Aber dann wenigstens
überhält. Auch wieder ausfällt.
Genau, aber ne? Dann auf dem ich eigentlich gar nicht hinaus. Mir geht's mir um Franck Ribéry. Der macht zwar das 1-0, aber bis dahin habe ich ihn auf dem Platz genauso wie Sandro Wagner eigentlich nicht wahrgenommen. Wohingegen Bernat dahinter ihm gespielt hat, sehr offensiv stand, seine Szenen hatte. Aber du hast einen Qualitätsunterschied gemerkt. Und es ist die letzten Wochen öfter so. Wenn Coman auf der linken Seite steht, hast du einfach deutlich gefährlicheren Angriff. Franck Ribéry, man merkt langsam das Alter. Es kam sicher dazu, dass Mainz da mit der Fünferkette im Mittelfeld, also Holtmann, Maxim, Latzer, Gomama und Öztunali, extrem gut angelaufen ist. Die haben das taktisch super gemacht. Und das hat ein Rahmen, das irgendwann den Ball im Strafraum so annimmt, wie er es macht. Deswegen kostet der Mann halt auch ein paar Millionen. Aber und dann keinen Vorwurf an Mainz 05 in dem Moment.
Er hat aus der Bewegung heraus nichts gebracht. Ratet mal, wie viele seiner 5 Dribbling-Versuche waren erfolgreich für Franck Ribéry?
0.
1.
Alex hatte recht, kein einziger. Und das war der große Unterschied. Und es gab immer wieder Momente im Spiel, in dem das Spiel statisch war. Und das ist die große Qualität, die Bayern auch unbedingt brauchen, weil das Spiel gegen Bayern häufig statisch ist, weil viele Gegner sich ja erstmal drauf versteifen, hinten kein Tor zu fangen. Da brauchst du jemanden, der Geschwindigkeit reinbringt, der ins 1 gegen 1 gehen kann oder den Doppelpass spielen kann, der das Ganze, der dann eine Dynamik reinbringt. Und wenn man bei Rafinha zum Beispiel gesehen hat, dass der manchmal wie ein Derwisch nach vorne gerannt ist und dann fast schon abbremsen musste, weil er gesehen hat, na gut, die stehen gerade alle bei ihren Mitspielern und gucken mir fröhlich dabei zu, dann braucht man jetzt auch das Tempo gar nicht, war das auf der Seite von Ribéry nicht ganz so.
Was ich noch auffällig fand, war bei Mainz 05 Nigel de Jong. Ich habe den fest von Anfang an auf den Platz erwartet und dachte, ohne den werden sie richtig Probleme bekommen, aber gerade ohne ihn standen die ja taktisch super gut.
Absolut.
Haben sich wenig doofe Fouls eingefangen. Also de Jong in den letzten Wochen hat mir gut gefallen als Spielertyp, aber der haut halt auch mal an Situationen hin, wo du denkst, das war jetzt nicht so die perfekte Stelle und fängt sich dann unnötig, was haben wir, einen Elfmeter, glaube ich, schon gehabt und 2-3 Freistöße ein. War tatsächlich eine gute Idee, ihn draußen zu lassen, obwohl es ja eigentlich der Winterkönigstransfer von Mainz war.
Aber Jibama, Max, war das Stichwort. Man hört sehr selten Bayern-Spieler oder gerade Bayern-Spieler, gestandene Bayern-Spieler wie Mats Hummels im Interview danach in solchen Tönen gegnerische Spieler, gerade wenn sie vielleicht auch noch von Vereinen wie Mainz 05 kommen, was jetzt nicht despektierlich klingen soll, einen Spieler so feiern, wie Mats Hummels das mit Jibama gemacht hat, der ihn hervorgehoben hat, gerade im Offensivspiel der Mainzer, weil er gesagt hat, der Junge hat einfach mit seinen Ballfertigkeiten, seinem Passspiel eine Ruhe und eine Struktur in dieses Spiel reingebracht, was die Bayern, ja, wir haben es, glaube ich, alle gesehen, durchaus ja beschäftigt hat und durchaus auch Gelegenheiten kreiert hat.
War da jetzt
interessanter Junge, finde ich.
Super, super Pässe, auch immer so vertikal in die gegnerische Hälfte. Also beste Passquote, meiste Pässe gespielt von Mainz 05. Sehr, sehr guter Mann.
Aber auch bei Mainz gilt halt jetzt wie bei vielen anderen, es reicht halt nicht, gegen Bayern super zu spielen. Du musst es in den nächsten Wochen bestätigen. Und da ist für mich halt das große Fragezeichen. Was macht Mainz dann, wenn sie vielleicht mal mehr das Spiel machen müssen als gegen Bayern? Oder nicht sagen wollen, okay, wir stellen jetzt die 5 Spieler zu, Bayern hat es 5-6 Mal rotiert. Die Wochen sind entscheidend, nicht das Bayern-Spiel. Das ist Bonus, wie es mal.
Wo aber sogar trotzdem auch noch was.
Fans an danach.
Was stand auf dem Plakat?
Exakt zitieren kann ich es nicht mehr, aber irgendwie stand drauf, heute war egal, nächste Woche gegen Frankfurt, zeigt dir, was ihr könnt.
Das irgendwie ist sowas. Lokalkolorit, das ist Derby.
Ja, und weil sie da stehen, weil Bayern ist halt ein in dem Fall eher ein Zusatzspiel.
Und trotzdem lag was auf dem Tisch, was sehr schwierig war, sich zu nehmen. Es war nicht so, dass da jetzt, dass das der Lolli war, den man dem kleinen Kind wegnimmt. Aber da muss man sich schon drüber ärgern. Wenn wir auch über Mainz sprechen, sehr interessant, dass Öztunali auf einmal wieder seine Chance bekommen hat, dass Maxim seine Chance bekommen hat. Interessanter, vielleicht auch psychologischer Kniff von Sandro Schwarz in diesem Spiel, dann denjenigen, die er bisher ein bisschen zurückgehalten hat, Öztunali ja oft gar nicht im Kader, denen da eine Chance zu geben. Will jetzt nicht sagen, dass einer davon sich komplett nach vorne gespielt hat. Ich fand, mit Serda hatte Mainz eine andere Präsenz in diesem zentralen Raum als mit Maxim. Aber fand ich interessant. Diesem Spiel.
Also man hat schon so ein bisschen das Gefühl, dass Sandro Schwarz vielleicht gesagt hat, der Max hat den Öztunali schon nach Hamburg schreiben und reden wollen. Den lassen wir jetzt nochmal spielen, vielleicht kann er echt was.
Öztunali hatte ja auch immer seine guten Momente bei Mainz 05. In der letzten Saison war es so, wenn was ging, dann über die Seiten, entweder hatte Öztunali einen guten Tag oder De Blasis oder beide. Oder Danny Latze hat einfach 3 Tore gegen den HSV gemacht. Das waren so die offensiv guten Momente beim FSV Mainz 05 in der letzten Saison. In dieser Saison halt nicht so sehr. Und ein bisschen hat man auch gemerkt, so gut ein Mutu ist mit seiner Agilität und mit dem, wie er sich anbietet. Aber gegen solche Kanten wie Boateng und Hummels, also da hattest du manchmal den Eindruck, dass die nur ausatmen müssen und sie hatten den Ball.
Ich habe auch so das Gefühl, Mutu braucht einfach noch jemanden nebendran, einfach nochmal einen Abschlussspieler neben sich. Er allein ist da vorne einfach, ja. Er allein vorne ist allein auch von der körperlichen Präsenz dann gerade, wenn es gegen auch mal Kanten in der Innenverteidigung geht, einfach unterlegen.
Und gerade gegen Hummels und Boateng, wir reden halt von den besten deutschen Verteidigern. Das ist immer noch so ein Punkt, wo du sagen musst, es ist jetzt nicht die Bremer Abwehr oder sagen wir mal die Stuttgarter Abwehr, das sind schon zwei richtige Kanten.
Bremer Abwehr, viertbeste in der Liga, habe ich gehört.
Stimmt, genau, du musst mal hier deine Klischees updaten.
Das ist nicht mehr hinter ganz viel
2018 hat angerufen, nee, 2016 hat angerufen, das möchte seine Klischees zurück.
Können wir nachher drüber reden, wenn wir wieder beim HSV sind.
Wir waren doch schon beim HSV.
Aber man muss sich immer noch daran gewöhnen, dass Bremen wenig Tore fängt, aber wenig Tore schießt, weil normalerweise ist die offensiv spektakulär, aber fangen halt hinten auch ganz gerne mal was. Thomas Schaaf
lässt grüßen. Die guten alten Thomas Schaaf
zeigen. Genau.
Vielleicht kommt Thomas
Schaaf. Wobei sie auch inzwischen Torwart hinten drin haben, also
genau.
Wir wissen alle, wie die letzten aussahen.
Wo ich gespannt bin, ist, wie jetzt der Dreitagesrhythmus, der jetzt dann für Bayern wieder kommen wird, langsam, wie das auch den Rhythmus in den Spielen verändert. Man hat bei Bayern schon den Eindruck, dass das was macht mit den Spielern, wenn sie mehr trainieren müssen. Stehen, glaube ich, nicht so auf Training, ähnlich wie Timo Werner. Jetzt geht's erstmal nach Paderborn. Das ist noch nicht die größte aller Aufgaben. Dann gegen Schalke und Wolfsburg. Und dann aber geht's los mit Beşiktaş. Und auch wieder Länderspiele kommen dann. Und das alte Narrativ ist es immer noch aktuell, dass man erst auf das Frühjahr warten muss, um die Leistungsstärke der Bayern zu bewerten. Christoph, möchtest du etwas sagen?
Nein.
Ich glaube, sein Bier ist einfach leer, also daher.
Ja, das war ja der Running Gag, weil er bisher in beiden Super Bowl Folgen immer irgendwann gesagt hat, möchte noch jemand ein Bier. Möchte noch jemand ein Bier, der Christoph.
Sehr gerne, ja.
Ich
ja.
kann
ja.
nicht mehr. Danke. Ich mute dich.
Wir können ja in der Zeit über das einzige 0-0 am Wochenende reden. Das war.
Yippie. Ist das auch das nächste Spiel, was ich eingeplant habe? So es ist Fußball das nächste Spiel, was ich eingeplant habe. Sensationell, Alex.
Aber es war unterhaltsam. Also es war irgendwie, wer so ein bisschen irgendwie auf schottischen Drittliga-Fußball steht.
Also bitte.
Für den war es unterhaltsam.
Also es gab nur,
also ich kann das schon feiern.
Ich weiß nicht, ob es in Schottland dafür 7 gelbe Karte gegeben hätte, wie bei Freiburg. Aber das war schon beeindruckend.
Also ja, es war körperlicher als sonst, 20 Fouls von Freiburg, damit 7 gelbe Karten geholt. Aber schottischer Fußball finde ich jetzt fast ein bisschen ungerecht. Ich fand, das hatte schon viel Spielkultur, eigentlich auf beiden Seiten. Ich finde, das war eher so ein Treppenwitz der Geschichte, dass dieses Spiel 0-0 ausging.
Definitiv, nee, das war jetzt auch ein bisschen überzogen formuliert und einfach rein auf, sagen wir mal, das sehr engagierte Zweikampfverhalten beider Mannschaften reduziert. Ist verwunderlich gewesen tatsächlich, auch gerade ob der Offensivstärke von Bayer Leverkusen in den letzten Wochen, Monaten fast sogar, dass sie ihre Chancen da haben liegen lassen, ja. Ich finde es erstaunlichst, was Heiko Hörlich tatsächlich aus dieser Offensive jetzt gemacht hat. Ja.
Da bist du, glaube ich, nicht alleine. Ja.
Also ich gehöre tatsächlich zu den Leuten, die Bayer Leverkusen nach der Herrlich-Verpflichtung auf den Abstiegsplatz gesetzt hatten. Aus heutiger Sicht muss ich sagen, es war vielleicht eine leichte Fehleinschätzung. Aber ja, Leverkusen überrascht mich in dem Jahr echt positiv. Nach vorne, aber gerade nach hinten, wenn ich da so sehe, Jonathan Tah Ob der noch lange in Leverkusen spielen wird, wage ich zu bezweifeln.
Weißt du, wie lange der Vertrag hat?
Nee, Max wird wahrscheinlich auch gleich für uns googeln, das wäre sehr hilfreich. Ja. Aber er ist vor wie vielen Jahren aus Hamburg gekommen, wo man
drei, ihn für
nicht gut, genug, nicht gut genug hielt, muss man echt mal sich auf der Zunge zergehen lassen.
Aber er mit Bender zusammen hinten drin ist der Wahnsinn. Also das ist mit das Beste, was zurzeit an der
Bundesliga. Ja, aber es war doch nicht so, dass er nicht gut genug war, sondern
so Jungen hatte
Hamburg war nicht gut genug für ihn.
Genau, es war eine unruhige Zeit in Hamburg.
So ein Hamburger Problem, würde ich mal sagen. Dass,
du darfst auch nicht unterschätzen, was immer noch den Chor davor, Aranguiz.
Und Wendell, gegen Chor willst du nicht spielen?
Also, das ist, nee, also gegen diese Abwehr willst du echt nicht spielen. Es ist jetzt auch nicht so, dass Freiburg in dem Spiel 10 Torschancen oder so gehabt hätte.
Also das war ja auch, ich habe ja schon nicht so ganz verstanden, Chor zu holen irgendwie, der für mich ja, sag ich mal so, eher so der, also für mich eher so, ja, eher so ein Abräumer ist, wo er sagt, okay, das reicht vielleicht für Augsburg, das würde vielleicht nur für Wolfsburg reichen irgendwie, der aber wirklich da in diese Leverkusener Mannschaft hervorragend passt. Das ist, also da Heiko Herrlich für den ja als Kampel-Ersatz eine Aufgabe gefunden hat. Das, also, das Chor ist für mich so.
Also, ich sehe grundsätzlich diese Chor-Position, auf die Herrlich einfach ja stark setzt, weil man darf ja Julian Baumgartlinger nicht vergessen, der ja quasi das Wechselspiel mit Chor jetzt einfach viel gemacht hat, die sich jetzt leider ziemlich verletzt hat, weshalb Chor jetzt wieder reingerückt ist. Aber beide, wenn sie zum Einsatz kamen, wirklich, wirklich gut gespielt haben im Schnitt. Und womit du natürlich eine Stabilität nicht zuletzt ja auch über einfach die Laufleistungen, die beiden auf den Platz bringen, also schaffst enorm. Und wenn du dann vorne halt einfach auch noch dieses Potenzial, was auch in den letzten Jahren teilweise schon da war, noch zum Funktionieren bringst, also da waren wurden ja alle Sorgenkindchen ja wirklich auf High-End gedrillt, jetzt habe ich so das Gefühl. Zum Schluss hätte jetzt noch mehr Medi gefehlt, dass der jetzt plötzlich noch 15 Kisten die Saison schießt. Aber klar, also wenn man sich Kevin Volland anschaut, dann vorne drin noch und Leon Bailey zusammen, das ist natürlich dann schon...
Aber
richtig, richtig stark.
Wo du gerade Memedi erwähnst, das war so ein Wechsel, den ich aus Leverkusener Sicht nicht so hundertprozentig verstanden habe. Weil du hast jetzt Havertz, okay, Bellarabi, Bailey und Alario haben von Anfang an gespielt. Jetzt kannst du noch Volland bringen, Brandt und dann schon Puyanpalu und ich habe Stefan Kiesling noch aufgeschrieben, der hat tatsächlich noch Vertrag bis Saisonende. Dann hört's aber auch schon so ein bisschen auf in der Spitze.
Also da war ich jetzt einfach mal die Behauptung, dass der ordentlich Platz auf der Gehaltsliste freiräumt.
Das mag sein, aber lass jetzt da vorne mal einen wichtigen Spieler ausfallen, lass Alario ausfallen und dann hast du auf der Bank schon so langsam den Punkt erreicht, wo du sagst, jetzt wird's eng.
Aber wir reden ja immer noch von Bayer Leverkusen, nicht vom FC Bayern.
Ja, also natürlich.
Es gibt ja viele Mannschaften jetzt.
Die es auch erst seit dem Winter haben, dass sie das da mal Lewandowski sich verletzen darf.
Also das stimmt. Auch das, das stimmt, ja. Also ich glaube, man kann bei einer Mannschaft von dem Potenzial und der Grundqualität von Leverkusen dann gar nicht so richtig voraussetzen, dass die gerade auf dieser so sensiblen Position im Sturm so eine qualitative Breite schaffen können, weil die Spieler da traditionell auch einfach ein bisschen Kohle kosten.
Zumal sie immer noch eine extrem hohe Qualität auf den Positionen haben. Also wenn man sich das andere, was du gerade aufgezählt hast.
In der Spitze ist das eine überragende Qualität. Ja. Brandt scheint ja auch über den Sommer hinaus zu bleiben, was man jetzt so hört. Wenn sie den Rest halten können, ist das vorne eine super Mannschaft. Wie gesagt, du musst halt hinten schauen, was passiert mit Tah. Die Benders werden auch nicht jünger. Aber sonst, Henrichs ist wie alt, 20, 22.
Also ich glaube, es wird schwierig, Bailey zu halten über die Saison. Das wird, glaube ich, schwierig.
Es ist immer die Frage, wie macht er sich international? Hat irgendein Scout aus England den auf dem Schirm? Oder sagt der FC Bayern, komm, Ribéry, Robben reicht doch nicht. Dann könnte ich mir vorstellen, dass man durchaus sagt, da haben sie ein Auge drauf.
Und dann geht wieder sein, dass so ein Junge in der Bundesliga bleibt.
Natürlich, also es ist
ganz wichtig. Ironie funktioniert im Podcast.
Es ist eine unheimliche Leistung von Uli Hoeneß, dass er alle Spiele in der Bundesliga hält, die kein anderer kaufen will.
Und zur Not setzen wir sie auch auf die
Absolut.
Bank. Da kennt der FC Bayern nichts. Ja, aber dann geht vielleicht auch wieder dieser alte Bundesliga-Teufelskreis los. Du hast einen überragenden Spieler. Ich glaube, Freiburg war auch ein gutes Beispiel für ein Leverkusener Spiel, wie es in dieser Saison schon häufiger hätte passieren können, wenn Bailey nicht das entscheidende 1-0 macht mit einer guten Aktion. Diesmal hat er es eben nicht gemacht, aber es könnte eben sein, du kommst da mit so einem Spieler, der gerade wahrscheinlich unwidersprochen MVP der Liga ist, kommst du in die Champions League-Ränge, dann wird dir dieser Spieler genommen und dann spielst du eine Dreifachbelastung mit einer anderen Mannschaft und alle, wir sitzen in einem Jahr hier und sagen, ach, die deutschen Mannschaften international so schlecht und warum kann keiner mit den Bayern mithalten? Ja.
Ich schieb meinen Platz 13 Leverkusen-Tipp auf nächstes Jahr.
Sehr schlau.
Du hast übrigens noch 13 gesetzt.
Jonathan Tah übrigens bis 2020 Vertrag noch. Aber ich fand es eigentlich schön, dass wir mal über die Sechser gesprochen haben, denn dieses Überangebot, was Leverkusen da hat, mit Chor, Aranguiz, Baumgartlinger bis zur Verletzung und ja, Bender hat ja am Anfang auch noch auf der Sechserposition gespielt, da würden sich andere Mannschaften aber so dermaßen die Finger nach lecken. Und das ist, gehört auch zu Leverkusen. Diese Konstanz, die man in den Ergebnissen hat, hängt auch damit zusammen, dass man defensiv nicht mehr so anfällig ist. 27 Treffer nur kassiert.
Und das ist Wahnsinn. Man hat jahrelang gesagt, Leverkusen hat eine wirklich gute Mannschaft, die müssten nur mal konstant werden.
Das ist auch so ein Punkt. Also ich habe so das Gefühl, du hast, also ich habe so, also klar, ich sehe meistens nur Zusammenfassungen, aber ich habe so den Eindruck, noch nicht ein wirklich schlechtes Spiel von Leverkusen gesehen zu haben in dieser Saison. Also das ist wirklich so, also eine Konstanz, die sich nicht nur im Tabellenplatz ausdrückt, weil die anderen so ins Konstanz sind, sondern wirklich auch so.
Nein, die spielen das sehr stark.
Aber was wir jetzt ja gar nicht erwähnt haben, ist, es hat lang keiner so gut gepackt, Bailey aus dem Spiel zu nehmen wie Freiburg diesmal.
Ja.
Und das war echt eine super Leistung. Wenn du siehst, was er teilweise mit anderen Mannschaften gemacht hat. Und jetzt haben da Haberer, Koch und Günther auf links gestanden bei, und irgendwann hat er, ich glaube, zur Halbzeit sogar gesagt, nee, reicht und hat einen Julian Brandt gebracht. Weil Bailey einfach vollkommen abgemeldet war. Auf der anderen Seite Bellarabi auch ziemlich aus dem Spiel genommen. Und am Ende hat es noch echt noch Volland gebracht, noch einen Offensiven und es hat einfach nichts gebracht.
Ich finde auch.
Das haben sie super gemacht.
Entschuldigung. Ich finde auch, wenn man Freiburg vergleicht mit den anderen Mannschaften, die da hinten drin stehen, gefällt mir denen sehr, dass man ein eigenes Konzept erkennt. Die versuchen, das ihr Ding einfach durchzuziehen. Die haben in dem Spiel immer recht schnell nach vorne versucht zu kombinieren, haben ihn in die Mitte gespielt. Der Stürmer hat ihn mit dem Rücken zum Tor prallen lassen nach außen. Und der Spieler ist dann entweder durchgestartet oder hat direkt geflankt, wo die anderen auf der gegenüberliegenden Seite aber wieder aufgerückt waren. Und dadurch haben die sich einige Chancen rausgespielt. Und das haben die das ganze Spiel durchgezogen und haben halt wirklich versucht, nicht so wie wir vorhin besprochen haben, so wir stellen uns jetzt mal hinten rein und vielleicht fahren wir einen Konter. Nein, die haben versucht, ihr eigenes Ding zu spielen, was sie relativ konsequent das ganze Jahr schon machen. Und das gefällt mir sehr, weil für den Abstiegskandidaten in Anführungsstrichen ist das relativ ungewöhnlich und auch mutig.
Ich weiß gar nicht, ob ihr es gemerkt habt. Wir haben bisher jeden Abschiedskandidaten über den grünen Klee gelobt, aber irgendjemand wird es am Ende erwischen. Wofür stehe ich jetzt persönlich?
Also den HSV haben wir jetzt nicht über den grünen Klee gelobt.
Okay, außer
den VfB Stuttgart auch nicht.
Bei Mainz haben wir auf die Probleme außerhalb von Bayern-Spielen hingewiesen. Aber
also dann haben wir es ja direkt gesagt, dass du hinten, also eigentlich haben wir nur Bremen ein bisschen
aber gelobt. Aber eigentlich finde ich das auch mal gut, einfach mal bedingungslos erstmal alles gut zu finden. Immer dieses Gemecker über Qualität der Liga und schlimme Abstiegskampf ist doch mal schön.
Dass also ich möchte zu Freiburg auch, also ich finde es hervorragend, wie die das machen, auch wie sie das gegen Leverkusen, also es ist eine Mannschaft, die ja nicht einfach zu spielen ist.
Und wie sie fast ohne Foul durch dieses Spiel gekommen sind.
Und
also, muss man sagen, 7000 gab halt 7 gelbe Karten dafür, es war schon ein bisschen unfair.
Ja, es ist, es ist
die Karte, nein, aber, ich ausgeben.
Aber ich finde auch, Christian Streich hat vor ein oder vor zwei Wochen was ganz Interessantes gesagt, dass er merkt, dass also da also eine Mannschaft, die sozial sehr kompetent ist, die sehr lernwillig ist, der aber auch seinen neuen Co-Trainer, den Florian Bruns, hervorgehoben hat, also wie wichtig der für die Arbeit ist, auch mit in der Offensive ist. Und wir erinnern uns, Florian Bruns wurde von Alexander Nuri in der Vorsaison nicht mehr gewollt. Also der hat ihn freigestellt und dann ist er nach Freiburg. Und er hat gesagt, dass die Arbeit qualitativ für ihn besser geworden ist, weil er einen Trainer mehr zur Verfügung hat auf dem Platz. Und dass er das auch in der Arbeit mit der Mannschaft merkt. Mhm. Das, also vielleicht spielt es auch wirklich tatsächlich mit rein.
Also es greift zumindest viel ineinander beim SC, auch personell. Wenn du dir jetzt anguckst, die Doppelsechs Abrashi, Koch, wenn wir auf der einen Seite die Doppelsechs gelobt haben, dann kannst du hier auch sagen, jetzt seit 3 Spielen wunderbar konstant, sowohl in der Defensive als auch wie sie die Offensive spielen. Günther Haberer, tolles Spiel gemacht über Nils Petersen, glaube ich, muss man kein Wort mehr verlieren, um zu wissen, wie wichtig der gerade ist. Jetzt kommt ein Tim Kleindienst mit rein und ein Höhler spielt ein bisschen zurückgezogen.
Und
Höhler vom SV Sandhausen, der erste Spieler. Der
schon lange verletzt ist, der fehlt, und das merkst du aber irgendwie nicht.
Genau, also sie finden Lösungen, auch wenn ihnen personell Probleme dazwischen.
Und die haben Grifo verloren, zum Beispiel.
Bitte?
Und die machen das trotzdem einfach sehr gut.
Jahr für Jahr, das ist wirklich einfach ganz, ganz erstaunlich, was da grundsätzlich in dem Verein, aber auch natürlich gerade mit Christian Streich passiert dort. Und man merkt dieser Mannschaft an, gerade auch einfach in solch intensiven Spielen gegen den vermeintlich ja wesentlich stärkeren Gegner wie Leverkusen, dass man mit dieser körperlichen Präsenz, die Freiburg hat, die sind brutal fit, meiner Meinung nach, dass die da halt einfach genau über diesen Fakt dagegen halten können. Die haben eine Laufbereitschaft, die haben eine Zweikampfpräsenz. Ja. Und zwar bis, wenn es sein muss, zur 6. Minute Nachspielzeit.
Also es ist ja auch so, diese Zweikampfpräsenz ist jetzt keine Mannschaft, die nur schön spielt, sondern sie gehen auch wirklich in die Zweikampf und holen sich halt auch die gelben Karten, wenn es sein muss.
Das aber trotzdem nur 5 Punkte Vorsprung. Obwohl man auch so lange umgeschlagen ist. Das
ich glaube nicht, dass der SC Freiburg ja, auch ansatzweise noch was damit zu betonen bekommt.
Ich weiß es nicht.
Aber also trotzdem, ich glaube, man kann nicht oft genug die Verantwortlichen, nicht mal nur Christian Streich, sondern auch den ganzen Rest loben. Ja. Wenn du siehst, wer, also Kleindienst, Höfer, Abraschi, Haberer, Koch, die wenigsten, die nur Erstliga-Fußball schauen, ich behaupte mal gar keiner hat die auf dem Schirm. Und dann bedienst du dich halt in Sandhausen, du bedienst dich in Heidenheim, du bedienst dich bei Vereinen, wo leider aus meiner Sicht immer weniger Scouts drauf zu schauen scheinen, weil man will die fertigen Erstliga-Profis von sonst irgendwo herholen. Und die holen halt wirklich Spieler aus der zweiten Liga, machen sie deutlich besser. Und verkaufen sie mit einem Riesengewinn wie letztes Jahr Grifo an andere Vereine.
Und vor allem darf man ja nicht vergessen, dass die Spieler in der Regel ja wirklich ein halbes Jahr brauchen, bis die in Freiburg wirklich angekommen sind, spielerisch. Also das ist ja schon, also das Training unter Streich und sein Co-Trainer scheint ja wirklich auch sehr komplex zu sein, um es jetzt einfach mal so auszudrücken, dass das einfach eine Zeit braucht, bis die Spieler das ja wirklich verstanden haben oder auch das auch umsetzen können, was verlangt wird, ja. Und dann knallen die aber diese Spieler, ja. Das ist.
Mensch, wir finden wirklich alles gut. Ich bin gespannt, wie die Hörerinnen und Hörer da draußen mit so viel positiven Vibes umgehen können. Wahrscheinlich wird uns vorgeworfen, dass wir uns ständig wiederholen, aber wir können ja auch nichts dafür, wenn der SC Freiburg zum Beispiel einfach nicht verlieren will. Jetzt geht's erstmal zu Hannover 96 und das ohne Haberer und Höfler. Das sind zwei Gefallene der vielen gelben Karten, beide gelb gesperrt. Dann zu Hause gegen Werder Bremen und Leverkusen darf ebenfalls jetzt zu Hause gegen Werder Bremen dran, aber eben im DFB-Pokal und dann spielt man zu Hause gegen Hertha BSC und beim HSV. Das nächste Spiel, über das ich gerne mit euch sprechen wollen würde, war das Samstagabend-Topspiel. Winterneuzugang Lookman trifft in letzter Sekunde für Raber Leipzig und das, obwohl er das falsche Schuhwerk dabei hatte, verrückte Bundesliga. Solche Geschichten schreibt, glaube ich, auch nur der Fußball. Gladbach spielt diszipliniert, aber nach vorne recht harmlos. Man hat einige große Chancen, die aber alle vergeben werden und dann verliert man eben in der letzten Sekunde. Und damit hat Gladbach von den letzten 9 Bundesligaspielen nur 2 gewonnen. Und diese 2 gewonnen waren gegen den HSV und gegen den FC Augsburg. Stellt sich die Frage, Philipp, muss man sich da so langsam Sorgen machen aus Gladbacher Sicht?
Zweifelsohne. Also ich meine, man steht auf Platz 8 und die Saison ist durchaus fortgeschritten und man hat ganz, ganz andere Ambitionen und Ziele. Ich glaube nicht, dass die Herren Eberl und Co. Zufrieden sind mit dem momentanen Tabellenstand. Und das dürfen sie auch nicht sein mit dem Potenzial, das der Kader auch zweifelsohne hat. Man hat einfach nur keine ordentliche Neun vorne drin. Das ist halt einfach das gute alte Thema bei Borussia Mönchengladbach und über das seit ganz, ganz langer Zeit schon gesprochen wird. Und was mich auch manchmal einfach wirklich immer nur erstaunen lässt, warum man sich mal nicht um diese Position kümmert, ehrlich gesagt. Weil
du, wenn beide fit sind, Raphael und Stindl hast, die passabel sind. Ja. Also, oder was heißt passabel? Das war viel zu negativ. Sehr, sehr gut vorne spielen.
Ich springe mal ganz kurz rein, weil ich heute Morgen die böse Konkurrenzsendung in Sport 1 gesehen habe. Da hat Hans Meyer aus meiner Sicht richtigerweise gemeint, Gladbach kann einen Raphael in Topform nicht ersetzen momentan. Und das Gefühl habe ich tatsächlich
auch. Das ist auch richtig, ja.
Gladbach fallen momentan 9 Leute aus, wo du bei 8 wahrscheinlich sagen kannst, die kannst du irgendwie noch ersetzen. Raphael kannst du leider momentan nicht ersetzen. Und das merkst du momentan halt auch. Du fängst ja am Ende halt ein blödes Gegentor ein, wo du sagen musst, das kannst du wahrscheinlich besser verteidigen. Okay, passiert. Du hast den Robert Gumni, oder wie er heißt, der für mich eigentlich eine durchaus brauchbare Alternative auf den Außenverteidigerpositionen gewesen wäre, der durch Medizincheck fällt. Es läuft halt auch ein bisschen was gegen dich gerade.
Ja, Elvedi muss jetzt dann Linksverteidiger spielen. Das
genau, Elvedi
hat er nicht schlecht gemacht, aber weil Oskar Wendt ausgefallen ist.
Also Yannick Westergaard, Gintner, Janschke, das ist durchaus hoher Bundesliga-Schnitt. Super, ja. Das ist jetzt keine Weltklasse, aber mit denen kannst du durchaus spielen. Grifo hatten wir gerade eben. Hat, glaube ich, links gespielt, wenn ich es richtig gesehen habe. Ich sehe den.
Spielt er meistens in Gladbach mittlerweile.
Ich würde ihn lieber zentral sehen. Aber
absolut, weil er nicht die Schnelligkeit hat. Ja.
Gut, Kramer.
Grifo hat halt, glaube ich, ich habe das mal irgendwie so, irgendwer hat mir das mal zugesteckt, dass der, glaube ich, nicht der Trainingsfleißigste ist und deswegen so ein bisschen dieses Thema mit Hacking irgendwie hat, dass der ihn dann irgendwann mal natürlich ein bisschen weniger berücksichtigt hat. Und wie man es gerade bei solchen Kreativgeistern wie Grifo ja sieht, kann man dann sehr viel natürlich dann auch Rückschlüsse drauf ziehen, wenn ein Spieler dann einfach nicht mehr die erste Wahl ist, seinen Rhythmus verliert, auch nicht mehr das Zutrauen hat, dann erledigt er sich ganz schnell seiner Grundstärken und das ist einfach das intuitive, selbstbewusste Spiel, was Vincenzo Grifo genial machen kann an guten Tagen. Er hatte dieses eine Spiel, ich glaube gegen Hoffenheim war es in der Hinrunde, als er drei Kisten vorbereitet, auf fanatische Art und Weise, möchte ich fast sagen. Diesen Grifo habe ich aber bislang nicht über drei Spiele wahrscheinlich diese Saison gesehen. Also man muss ihn nicht an drei Assists messen, aber vor allem wird man ihn nicht auf der Außenbahn sehen. Und da bin ich total bei dir. Und ich frage es mich jedes Mal wieder, wenn er reinkommt, also sei es von der Startelf oder eingewechselt wird, warum parkt man den Jungen, der wirklich nicht laufstark ist, warum parkt man ihn auf der Außenbahn?
Die Frage ist mir, willst du sonst da parken? Also ein Christopher Kramer auf links stellen ist genauso ein Problem.
Um Gottes Willen.
Man muss sich vielleicht einfach die Frage stellen, ist die Position schlecht besetzt? Auch verletzungsbedingt, aber fehlt da vielleicht jetzt einer? Hättest du in der Winterpause reagieren müssen?
Genau, das ist ein Problem der Kaderplanung, weil Grifo gehört eigentlich halt in die Mitte eben. Und dann spielt er auch.
Dann musst du zur Not, meiner Meinung nach, spielst halt an dem Tag gegen Leimer, Kampel und Bruma. Und gerade Kampel.
Aber dann stellst du, ich meine, jetzt hat er diesmal rechts gespielt gehabt, Patrick, okay, sie haben 4-4-2 agiert, ne? Genau, da musst du vielleicht Patrick rechts. Herrmann halt eher einfach auf den Flügel stellen und einfach wieder auf eine Spitze umstellen, Hazard auf den Flügel stellen. Dann hast du zwei schnelle Flügel besetzt miteinander, hast vorne den ja von euch gefeierten Stindl noch drin, der abschlussstark ist, definitiv, den man auch füttern kann. Dann ist es vielleicht das System.
Aber Herrmann spielt, glaube ich, auch nur, weil die anderen verletzt sind, um es einfach Einwurf zu bringen. Ne?
Der also wurde auch wo geparkt, jetzt viele in der Saison, ist, ne? Also auf der Rechtsverteidigung.
Der sicherlich schon bessere Spielzeiten hatte als diese.
Ja, du hast halt noch viele Source hinten dran, der irgendwann für Herrmann kam, das ist jetzt auch nicht die erste Wahl.
Ja, aber du hast ja auch die vielen Verletzten angesprochen.
Neun Verletztes merkst du natürlich.
Und also ich fand ja, dass das Gladbach gar nicht so schlecht gemacht hat. Also die haben worauf Leipzig ja noch nicht so steht, die haben Leipzig den Ball hingeworfen, so nach dem spielt mal irgendwie, ja. Und darauf steht Leipzig ja jetzt auch nicht so wirklich irgendwie.
Ich glaube, was es so schwierig macht, die Situation von Gladbach zu bewerten, ist, dass ich denke, wir uns alle einig sind, dass es keine Mannschaft für die Top 4 ist, zumindest ja. Nicht, also da müsste sehr, sehr viel ineinander greifen, dann wäre das möglich. Und gleichzeitig ist es aber auch keine Mannschaft für Platz 8, aber wenn man sich diesen 8. Tabellenplatz anguckt, dann hat man derzeit immer eine Klammer dahinter. Und die Klammer lautet, aber es sind ja nur 4 Punkte auf Tabellenplatz 2.
Aber wie viel
und das hast du gerade bei irgendwie allen, bei allen Mannschaften. Und deswegen fällt es auch so schwer, weil man sich so gerne an der Tabelle orientiert, die Leistung von Mannschaften zu bewerten. Wenn man sich davon loslöst und jetzt mal sagt, okay, gut, wir bewerten es nicht vom 8. Tabellenplatz her, dann sehe ich im Vergleich zu den Spielen, die ich zitiert habe, nämlich zu diesen 9 Bundesligaspielen, von denen nur 2 gewonnen wurden. Jetzt in diesem Spiel gegen Leipzig eine Weiterentwicklung. Es war ein gutes Heimspiel. Es hätte auch bei einer besseren Chancenverwertung ein Sieg bei rausspringen können. Die Niederlage war unglücklich und du spielst immer noch gegen eine sehr, sehr gute Leipziger Mannschaft, die jetzt zwar auch ihre eigenen Probleme hat, über die können wir noch kurz sprechen, aber es war kein schlechtes Spiel. Die Herausforderung ist jetzt für Borussia Mönchengladbach, diesen Trend mal zu bestätigen, weil das hat man jetzt schon sehr häufig gesehen, dass man eigentlich gute Spiele hatte. Manchmal kamen die Ergebnisse mit den Spielen, manchmal nicht, vor allem zuletzt. Aber jetzt muss ich das auch mal auswärts so durchziehen und im nächsten Heimspiel, die nächsten Partien werden jetzt dann sein beim VfB Stuttgart, zu Hause gegen Borussia Dortmund bei Hannover 96. Da musst du jetzt einfach so langsam
ich habe so überlegt, auf dem Weg hierher habe ich so überlegt, okay, also was ist eigentlich, was so diesem Gladbacher Spiel fehlt, ne? Also neben Stammspielern irgendwie und das ist ein blöder Ausdruck, mir fällt aber kein besser ein, vielleicht spielen sie einfach eine Spur zu diplomatisch irgendwie, ja? Also vielleicht müssen sie etwas, es ist eine Mannschaft, die ich als unheimlich höflich erlebe, irgendwie, aber auch Dieter Hecking, glaube ich, ein sehr, sehr umgänglicher und höflicher Mensch bist, also auch wenn du den in Interviews erlebst, irgendwie, das ist ja immer einer, der wirklich sehr, sehr freundlich ist und der einer der wenigen Trainer ist, der ja auch die Schiedsrichter wirklich auch offensiv schützt.
Also immerhin 14 Mal faul gespielt, Ben.
Bitte?
14 Mal faul gespielt. Aber sehr höflich, aber,
recht. Aber, ist doppelt aber, so viel faul wie Freiburg
hätte gehabt. Immer gleich dafür entschuldigt, das ist schlecht.
Nein, aber das ist...
Ich möchte aber auch ein bisschen
mutiger, das ist vielleicht ein bisschen mutiger.
Also höflich empfinde ich Gladbach nicht in dieser Saison, ja. Weil wenn man sich gerade jetzt so die Doppel-6 Kramer Cuisance anschaut, Cuisance ist zwar wirklich blutjung, aber imponiert mir enorm mit seinem Auftreten, ehrlich gesagt, dass er an den Platz legt, weil der ist mutig, also auch in der Zweikampfführung. Also teilweise natürlich darüber mal die 10% drüber und holt sich darüber auch seine Kärtchen. Aber ja, die halten es schon, sagen wir mal, mit knallenden Zweikämpfen da auch teilweise zusammen im Mittelfeld.
Aber was ich jetzt im Spiel auch noch auffällig fand, Halstenberg, dass der gefehlt hat, ja, das hast du Leipzig aber richtig angesehen. Mhm. Und ich befürchte auch, ich weiß nicht, wie lange er jetzt wirklich ausfällt, wenn der zur WM nicht richtig fit ist, würde auch Jogi Löw sagen, er ist aber ein ziemlicher Mist hier, weil der hat einen Mordssprung gemacht im letzten Jahr. Also höchsten Respekt. Er spielt zwar aus meiner Sicht vollkommen für den falschen Verein, aber wenn ich jetzt sehe, Leimer oder Halstenberg, das hätte nochmal einen riesen Unterschied gemacht.
Ja, deswegen hat ja Rangnick auch seine Scouting-Abteilung öffentlich zur Sau gemacht, ne? Also, ja, so, weil ihr jetzt.
Wenn du es eh gerade anschneidet, ich fand das Interview von die Pressekonferenz von Ralf Rangnick eine Sauerei. Die eigene Scouting-Abteilung öffentlich so zur Sau zu machen und die eigene Jugendabteilung. Sorry, das kann ich intern sagen, aber das mache ich nicht so extern. Inhaltlich mag er aber recht gehabt haben.
Ist aber auch nicht das Punkt. Er ist dann vor Spielbeginn zurückgerudert, auch mit einigen, ja, ironischen Twist, weil Patrick Wasserzieher zu ihm gesagt hat, naja, sie sind so nach vorne geprescht, warum denn in dieser Deutlichkeit? Da hat Rangnick gesagt, wo bin ich denn nach vorne geprescht? Und Wasserzieher entgegnete, naja, sie sind in dieser Saison erst zum zweiten Mal in die Pressekonferenz gekommen. Das heißt, es war ihnen ja anscheinend ein Anliegen. Und dann vor dem Spiel hat er versucht, es zu entkräftigen, indem er aber trotzdem die Kritik wiederholt hat. Er hat das insofern geschafft, indem er gesagt hat, nun ja, wir haben halt vor 4 Jahren Spieler für die dritte Liga gesucht, vor 3 und vor 2 Jahren Spieler für die zweite Liga und jetzt suchen wir gleich Spieler für die Champions League spielen müssen. Da ist es ja auch klar, dass die Strukturen noch nicht stimmen, deswegen müssen wir das da anpassen. Also so hat das ein bisschen
entkräftigt. Was natürlich der Punkt im Spiel im Endeffekt ist, du hast da den Lookman auf der Pressekonferenz neben dir sitzen, wo eigentlich der Rangnick sagt, alles blöd gelaufen, aber genau der macht dann natürlich in der letzten Minute das entscheidende Tor.
Fußball.
Du willst jetzt wahrscheinlich sagen, solche Geschichten schreibt nur der Fußball, um den Satz jetzt auch ein zweites Mal untergebracht zu haben.
Ich finde es halt witzig, dass jetzt ausgerechnet dieser Leikradler, den eigentlich Rangnick nicht haben wollte, dass der dann wirklich so das 1-0 daherrutscht irgendwie.
Genau wie vorhin bei ein, zwei anderen Spielern, ist es nicht, dass er überragend gespielt hat, aber er macht in der letzten Minute das entscheidende Tor, lässt Westergaard echt ein bisschen blöd ausschauen in dem Moment. Und setzt das Ding aber wirklich wunderschön in die Ecke. Mhm. Und Gott, jetzt kannst du natürlich sagen, er macht das Tor, er macht alles richtig. Mhm. Aber da ist noch mehr Potenzial da, wenn er denn mal seine richtigen Fußballschuhe mit hat.
Also nicht das erste Mal, dass Rangnick sich da ein bisschen verreitet, ehrlich gesagt. Also wenn man ja in Zweitliga-Zeiten zurückdenkt mit Alexander Zorniger, hatte das eine ganz, ganz ähnliche Note. Nur, dass es da natürlich eine höhere Tragweite hatte, da es den Cheftrainer betroffen hat. Und da eine öffentliche Auseinandersetzung tatsächlich eingegangen wurde, was vor allem einfach einem Mann wie Ralf Rangnick mit seiner Erfahrung und auch seiner Verantwortung, die er dort für den sportlichen Bereich trägt, einfach nicht passieren darf. Also das ist also empfinde ich dann schon für Wahnsinn, ehrlich gesagt.
Ja, oder es ist eine Art von Hilflosigkeit, wenn er glaubt, diese Kritik öffentlich äußern zu müssen, dann ist sie ja vielleicht intern nicht angekommen oder er hatte das Gefühl, das verstehen jetzt nur alle, wenn ich es öffentlich mache. Ich glaube, dass Ralf Rangnick bei aller Impulsivität, wenn er zu einer Pressekonferenz geht und sich dann so äußert, schon ein Kalkül dahinter hat oder zumindest sich der Wirkung seiner Worte sehr bewusst ist.
Das glaube ich auch, ja. Aber trotzdem ist
es ist hart.
Es ist hart und es wirkt halt auch immer so, also, ja, als könne er nicht verlieren oder einfach, also ich meine, natürlich ist natürlich schwierig, wenn dir in der Winterpause oder wenn dir plötzlich dann der Außenverteidiger ausfällt, verletzt, langfristig verletzt, ja, und dann, ich glaube, da tut sich jeder Verein schwer, kurzfristig Ersatz zu finden irgendwie. Also ich meine, gerade Außenverteidiger sind wirklich begehrte Ware irgendwie. Und dann gelingt es auch nicht mehr, Superbrain Rangnick Ersatz zu beschaffen, ja.
Das wollte ich auch gerade sagen, also worüber reden wir denn da jetzt eigentlich auch gerade von der Tragweite, dass quasi dann im Endeffekt eine ganz, ganz wichtige Inhouse-Abteilung völlig bloßgestellt werden muss, der man wirklich dann einfach das Gesicht nimmt. Und es ist, wie gesagt, nicht das erste Mal, dass dann einfach Leute, die in seiner Verantwortung stehen, brüskiert werden. Das hat er in ganz vielen anderen Situationen mit anderen Akteuren gemacht, Schiedsrichtern und wie auch immer und so weiter. Also für mich, ihr seht schon, ich bin da auch ein bisschen tendenziös fast schon, aber ist es wirklich so, dass ich...
Das ist kein neues Muster.
Es ist kein neues Muster. Und ich vermisse da manchmal wirklich so ein bisschen das Thema, dass er sich dann einfach auch mal professionell im Griff hat, ehrlich gesagt.
Er ist halt da schon ganz auf Linie der Spitzenclubs, die halt auch Raba Leipzig sein will. Wenn ich mir da einen Aki Watzke angucke, einen Uli Hoeneß, einen Clemens Tönnies, der es jetzt auch zuletzt nicht geschafft hat. Also eigentlich ist da ja Leipzig genau auf Kurs dahin, wo man hin möchte. Es gibt immer mal wieder jemanden, der lieber etwas öffentlich macht, als es intern zu klären. Interessanter als diese Rangnick-Geschichte finde ich aber die Frage, warum hat Leipzig im letzten Drittel so viele Probleme. Und Probleme will ich jetzt nicht damit verstanden wissen, dass man überhaupt nichts produziert, aber es ist schon deutlich weniger als noch in der Hinrunde. Man kommt mit dem Ballbesitz, wo es zwischenzeitlich so aussah, als hätte Leipzig da sehr gute Möglichkeiten gefunden, Chancen zu kreieren, nicht mehr ganz so gut zurecht.
Da würde ich den Namen Emil Forsberg mal in den Raum werfen.
Könnte sein,
also,
ja.
Ich sehe zu mir ein Lachen und ein Nicken, also du merkst es, also Forsberg fällt jetzt aus, sie fällt Halstenberg aus, der auch seine Offensivaktionen hatte. Und das sind zwei ganz wichtige Stützen. Du hast in der letzten Saison gemerkt, als Emil Forsberg sich in München die rote Karte eingefangen hat, da konnte Cater das noch auffangen. Aber Cater spielt jetzt auch nicht unbedingt in Hochform. Also er spielt immer noch guten Fußball, aber nicht seine 100% vom letzten Jahr oder 110%. Und jetzt hast du da Diego Demme stehen. Fraglos ein ordentlicher Fußballer, aber im Vergleich zu Forsberg fällt der halt ab.
Andererseits war er Dreh- und Angelpunkt, also über 100 Ballaktionen war die Zentrale, die auch auf der anderen Seite Gladbach nicht so ganz in den Griff bekommen hat.
Ja, aber was hat er irgendwie Forsberg mit 100 Ballkontakten gemacht, das ist halt die Frage. Und ich kann es ja, nicht beantworten, aber Emil Forsberg ist halt mit Cater Leib und Seele von diesem Spiel bei Leipzig.
Ich fand aber, dass als Forsberg noch gespielt hat, konnte er jetzt nicht spielen. Also er ist auch nicht der Emil Forsberg der letzten Saison. In dieser Saison hängt eigentlich alles an Sabitzer auf der rechten Seite, wenn wir jetzt mal Heißenberg aus der gleichen rausnehmen und so
Österreichs Fußballer des Jahres.
Individuelle Höchstleistungen. Timo Werner hing wahnsinnig in der Luft und Sabitzer war wieder der wichtigste Mann offensiv. Ein Augustin saß erstmal nur auf der Bank, wo man auch die Frage stellen kann, ja, also da, ich will jetzt nicht immer hier den Sofa-Trainer geben und immer sagen, im Nachhinein hätte man natürlich das und das machen müssen, aber ich finde es einfach nur eine interessante Erkenntnis, dass Leipzig nicht mehr offensiv die Macht ist, die sie in der letzten Saison waren, wo ich du glaub, zu jeder Zeit das Gefühl hattest, sie können ein Tor erzielen.
Ja, und ich glaube, also das, vielleicht müssen sie jetzt einfach so diese Erfahrung machen. Also sie waren letzte Saison so die Überflieger, gleich in die Champions League gekommen. Und vielleicht sind wirklich sehr junge Spieler, die das vielleicht auch wirklich auch erstmal auch irgendwie verarbeiten müssen und vielleicht auch längerfristig verarbeiten müssen. Und da jetzt vielleicht gerade in der Beziehung der Akku so ein bisschen leer ist und sie sich da.
Ja, und sie sind in ihrem zweiten Bundesliga-Jahr nach 21 Spieltagen auf Platz 3.
Also das kommt ja auch noch, also das kommt noch dazu.
Ne? Aber nur so und so viele Punkte zu.
Nein, aber das ist ja extrem hohes Niveau, das die leisten, ja, auch natürlich. Spielerisch. Also es ist ja nicht gerade so, dass Leipzig enttäuscht oder so. Die spielen einfach wirklich guten Fußball und stehen durchaus verdient
da oben. Das stimmt, aber ich finde, diese Aber-Diskussion bringt einen irgendwann auch nicht mehr weiter. Also, weil wir können nicht immer auf der, also ich meine, das Problem habe ich ja jetzt jede Woche, dass ich immer sage, ich muss auf der einen Seite loben, aber, und auf der anderen Seite habe ich das, ich muss jetzt kritisieren, aber an irgendeiner Stelle muss man dann auch mal sagen, nee, Entschuldigung, wir haben einfach gesehen, dass es sehr, sehr viel besser geht und diese Saison ist es deutlich schlechter als in der letzten Saison, dass das tabellarisch sich gerade noch nicht ausdrückt, ist eben der aktuellen Saison geschuldet, aber weniger Raba Leipzig selbst. Und da finde ich auch bei allem Positiven, was es gibt, Upamecano zum Beispiel, super Spiel gemacht. Defensiv stehen sie ja immer noch sehr, sehr gut. Aber trotzdem, es ist ein deutlicher Qualitätsverlust zu sehen und insgesamt ist Leipzig aus der, so auf einem Schlingerkurs, wie so viele andere Mannschaften auch.
Ich meine, es geht halt auch einerseits geht es ums Gesamtbild, andererseits geht es halt jetzt um ein paar Spiele, wo man halt sagt, okay, ihr habt ja schon recht mit dem, was ihr angesprochen habt.
Du musst immer sagen, also normalerweise sagst du ja in der zweiten Saison, gerade wenn du international spielst, du hast die Dreifachbelastung, du hast irgendwelche neuen Einflüsse, du bist jetzt sehr Gejagte und trotzdem, du spielst nicht mit diesem überfallartigen Fußball. Dreifachbelastung lasse ich jetzt beim besten Willen im Februar nicht gelten, wenn das letzte Champions-League-Spiel 2 Monate her ist.
Vor allem haben sie nach den Champions-League-Spielen eigentlich immer ganz gut gespielt.
Er will das eine ganze Saison für sich und, in Anspruch nehmen.
Insgesamt bringen sie seit dem ersten Spieltag nicht mehr das auf die Reihe, was sie im letzten Jahr gemacht haben. Natürlich stellen sich Gegner besser auf dich ein. Fraglos eine Sache. Aber wir haben es ja schon, die Säulen, Cater, Forsberg, Werner, haben alle ein bisschen abgebaut, beziehungsweise werden nicht mehr so eingebunden und das merkst du halt.
Also wo ich aber nochmal, also wo wirklich kein Aber zulässig ist, ist einfach wirklich nochmal, um ihn nochmal zu betonen, Emil Forsberg. Also der spielt eine wirklich unterirdische Saison und ich kann es nicht anders formulieren. Bei dem Potenzial, das der Junge hat, was er letzte Saison über wirklich die komplette Saison unter Beweis gestellt hat und einfach auch gemerkt hat, man gemerkt hat, wie abhängig dieses Offensivspiel der Leipziger von dieser Figur Emil Forsberg grundsätzlich ist mit seiner Kreativität.
Auch von den Standards, das für diese Saison auch.
Ist ein Schatten seiner selbst seit der Hinrunde.
Wenn er dann fit ist überhaupt.
Ja. Und man fragt sich einfach wirklich, also für mich ist es eigentlich so, dass die Personalie, also das Negativphänomen sozusagen, wenn es eine Einzelpersonalie betrifft, dieser Bundesliga-Saison bislang.
Ja. Raber jetzt zu Hause gegen den FC Augsburg, dann beim SSC Neapel. Das kann man sich, glaube ich, ganz gut angucken dann. Und dann geht's zur Eintracht nach Frankfurt. Borussia Mönchengladbach darf, wie schon angesprochen, jetzt beim VfB Stuttgart ran und dann zu Hause gegen Borussia Dortmund. Zwei Spiele fehlen uns noch und zu denen müssen wir ein bisschen schneller kommen, denn wir müssen noch ein bisschen Essen vorbereiten und mit ein bisschen Essen meine ich ungefähr, tja, damit könnte man die ganze Straße hier wahrscheinlich durchfüttern, aber es ist ja Super Bowl. Lasst uns noch über Augsburg gegen Eintracht Frankfurt sprechen. Der FCA dominiert erschreckend schwache Frankfurter und gewinnt deutlich, nämlich mit 3:0. Gregoritsch grüßt den Rasenfunk in seiner Super Bowl-Ausgabe mit einem Football-Jubel, wobei die Art und Weise, wie er ihn wirft, dann doch eher an Brett Huntley erinnert. Ja, das stimmt. Er trifft aber vorher wunderbar zum 2:0. Es sei ihm also verziehen. Am Ende darf dann ein ehemaliger Spieler aus der Jugend des FC Bayern den Deckel drauf machen, nämlich Marco Richter. Beste Nachricht für die Eintracht, dass Marco Fabian zurück ist? Fragezeichen.
Hat sich jetzt heute noch nicht so bemerkbar gemacht. Drücken wir es mal so aus.
Ja, aber hast du andere gute Nachrichten für die SGE?
Es hat sich keiner verletzt, oder?
Es hat sich keiner verletzt. Also ich habe heute verstanden, was Bastian Roth vor zwei Wochen mit dem präventiven Pessimismus meinte bezüglich der Eintracht. Also Augsburg hat das ziemlich gut gemacht, muss man schon auch mal dazu sagen. Also Augsburg hat sehr, sehr wenig zugelassen. Also Frankfurt ist kaum nach vorne gekommen. Was Daniel Bayer da abgeräumt hat, der ist jetzt auch schon, ja, glaube ich, 32 und der spielt seit Jahren auf einem Top-Niveau. Also ist wirklich beeindruckend. Also
meiste Ballaktionen bei Augsburg, das definitiv bockstark.
93% also, Zweikämpfe habe ich durchgehört.
Und was Timothy Chandler dann im Interview auch gesagt hat, also Frankfurt hat auch einen gebrauchten Tag erwischt. Also ich glaube, das trifft auf so ziemlich alle Mannschaftsteile zu. Also das ist das. Gut, Oller war vollkommen abgemeldet. Also der hat, das ist.
Er hat wenig Hilfe gehabt.
Ja,
abgemeldet. Er hatte gute Aktionen, die aber halt relativ weit weg vom 16er stattgefunden haben. Er ist teilweise wirklich ungünstig bedient worden, um es freundlich auszudrücken. Und musste mit ganz viel Langholz irgendwie versuchen, was anzufangen mit 2-3 Gegenspielern gegen sich. Und hat daraus Situationen versucht zu kreieren. Also er hat einen Ballkontrolle hergestellt und so weiter. Wie du sagst, die Frankfurter haben sehr viel von dem nicht aufs Parkett bekommen, was für das ja echt bekannt sind dieses Jahr. Und das war schon auch einfach grundsätzlich so ein bisschen diese Laufbereitschaft, einfach auch die Präsenz in den Zweikämpfen zu haben. Sie standen einfach, waren immer einen Schritt zu spät. Der Einzige, der vor allem in der ersten Halbzeit auffällig war, war mal wieder Marius Wolf, finde ich, über die rechte Seite, der 2-3 sehr, sehr gute Szenen hatte, als er einfach sein Tempo genutzt hatte, gute Doppelpass-Situationen hergestellt hatte und teilweise einfach, also es wurde ihm meiner Meinung nach ein bisschen zu negativ ausgelegt, aber es war einfach teilweise auch Pech, dass da sein Anspiel nicht angekommen ist.
Und ich möchte Augsburg wirklich hervorheben. Ich finde, die haben hinten standen die extrem sicher, haben sehr gut verschoben, haben Haller zum Beispiel komplett zugestellt und haben Frankfurt dazu gezwungen, nur mit hohen Anspielen zu versuchen, mal nach vorne zu kommen. Das haben die teilweise gut gemacht, weil man dann die Technik gesehen hat, die ein Boateng zum Beispiel hat oder auch Jovic. Und das war aber dann halt sehr schwierig für Frankfurt vorne zu spielen, weil Augsburg einfach wirklich gut verteidigt hat. Und am Ende gewinnen sie dann doch sehr verdient. Ich fand einen Ticken zu hoch, aber wenn man ehrlich ist, können die auch vorher schon noch ein, zwei Tore
schießen. Die
haben einfach, die standen hin extrem kompakt, sehr sicher und haben dann sehr schnell umgeschaltet über die Außen, sind sie nach vorne. Das haben die einfach gut gemacht.
Und sehr schlechte Nachricht für Eintracht Frankfurt, dass man verloren hat gegen den FC Augsburg. Denn bisher haben die nur gegen Mannschaften gewonnen, die hinter ihnen in der Tabelle stehen. Jetzt ist es noch nicht so. Der FCA steht auf Platz 7 und Eintracht Frankfurt auf Platz 6. Aber wir alle dürfen nicht überrascht sein, wenn da bald ein Tausch in der Tabelle stattfindet.
Also wir reden jetzt schön über einzelne Spiele, aber ich muss sagen, beim FC Augsburg, du kannst eigentlich keinen rausheben heute. Das war, also man kann rausheben, dass Marcel Heller zweimal den Torwart abgeschossen hat, Kevin Danzo aus bester Position den Kopfball daneben setzt.
Ich also, würde Kajubi
rausheben. Die hatten aber, Chancen ja, für aber ich drei, weiß, was du meinst. Vier, fünf Tore.
Was man ja auch nicht vergessen darf, dass dass Finn Borgerson fehlt. Eben. Also
du hast noch die Unruhe wegen Opare die Woche, der dem vom Verein klar gesagt wurde, du darfst den Verein verlassen. Kurzfassung war, hau ab, wir wollen dich nicht mehr. Das fand ich bei so einem Spieler eine deutliche und richtige Aussage vom Verein, Respekt. Und ja, bei Frankfurt hat halt einfach nichts geklappt. Ich fand aber im Gegensatz zu dir, Ben, durchaus, dass du gemerkt hast, als am Ende Fabian auf dem Platz war, der hat schon so ein, zwei Pässe gespielt, die mir in den 70, 80 Minuten vorher vollkommen gefehlt haben. Dass das natürlich nur noch war, weil der Trainer gesagt hat, Kovac gesagt hat, es ist eh gelaufen. Natürlich. Aber ich denke schon, dass der Eintracht in den nächsten Wochen weiterhelfen kann. Um mal kurz zu springen, im Eintracht-Podcast haben sie sich die Frage gestellt, wer soll denn raus, wenn Fabian kommt? Jetzt wurde er heute für Boateng gebracht, das wird nicht immer die Lösung sein, aber er wird ihnen weiterhelfen. Vielleicht geht Gatinovic dann raus. Also du hast auf jeden Fall eine zusätzliche Alternative.
Ich sag dir auch heute und, noch nicht, ne? Ja. Also das ist das.
Aber auf jeden Fall mal Grüße an den Eintracht-Podcast, damit der Basti auch mal seine Grüße hört.
Ja, Grüße.
Und gut. Ich denke, beim Spiel kann man bei der Eintracht nichts Großes sagen, aber ich finde, wie man auch nochmal hervorheben muss, ist jetzt gerade in der Runde hier den Peter Fischer. Der so. Gestern im Sportstudio
es kommt Ante Rebic.
Extremst bescheidenen Fragen ausgesetzt war von Herrn Voss, super reagiert hat und auch sowas von Klarstellung bezogen hat, gerade in einer Zeit, wo sich nicht alle Verbände des Deutschen Fußballbundes mit Ruhm bekleckern in der Hinsicht zum Thema Rassismus und
Rechtsradikalismus. Grüße nach Nordostdeutschland.
Ja, so
ich warte noch sagen, auf eine E-Mail-Antwort.
Der Nordostdeutsche Fußballverband, alles, was ich jetzt sagen würde, wäre wahrscheinlich justiziabel, deswegen sage ich es nicht. Aber also allerhöchsten Respekt und ja, über die Leistung der Eintracht schweigen wir, glaube ich, einfach heute.
Gebrauchter Tag.
Die werden auch wieder besser zurückkommen.
Gut. Sie werden besser zurückkommen, können sie jetzt dann gleich zu Hause gegen Mainz 05 im DFB-Pokal machen, das haben wir vorhin schon kurz angesprochen. Und dann, es folgen jetzt drei Heimspiele in Folge gegen Mainz 05, den ersten FC Köln und dann Rasenballsport Leipzig. Der FC Augsburg darf jetzt dann auch nach Leipzig reisen und spielt dann zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Ein Spiel haben wir noch auf unserem Zettel und das ist Hertha BSC gegen die TSG aus Hoffenheim. Die Rückrunde bleibt für beide verkorkst, kann man eigentlich sagen, nach diesem 1:1. Der eine Punkt bringt keinen von beiden so wirklich nennenswert weiter. Stellt sich dann die Frage, ob es andere Aspekte gibt, die positiv sind. Wir wollen ja heute auch viel loben. Bin mal gespannt, wie wir das bei diesem Spiel machen. Aufreger des Spiels, der Strafstoß von 1:1 von Hoffenheim. Da kam Nico Schulz, der Hoffenheimer, aus einer Abseitsstellung hinaus und hat dann Niklas Stark den Ball stibitzt, wurde gefault und dann gab es einen Strafstoß. Und irgendwie haben alle nach diesem Spiel nur darüber geredet, stellt sich die Frage, Christoph, wie bewerten wir denn die Situation? Alle Leute warten jetzt auf den Rasenfunk, dass er da auch noch seine Meinung zu abgibt.
Ich möchte mal abgesehen vom Schiedsrichter da noch eine andere Komponente ins Spiel bringen und zwar bin ich der Meinung, dass da die Kommunikation überhaupt nicht gestimmt hat in der Abwehr. Denn er nimmt den Ball an, weil er ja nicht sieht, dass hinter ihm noch ein Spieler steht und denkt, er hat Zeit, um jetzt das Spiel wieder aufzubauen oder vielleicht den Befreiungsschlag zu machen. Wenn aber da halt jemand einfach mal so ein klassisches Hintermann ganz laut schreit, dann haut er den halt mit dem ersten Kontakt auch weg und nimmt ihn nicht an. Dann passiert dieser Elfmeter nicht.
Also es war nämlich in erster Linie erstmal ein Abwehrfehler, sonst wäre diese ganze Diskussion rund genau. Um Abseits und so weiter gäbe es nicht.
Und dann kann man natürlich sagen, ja, okay, er stand davor im Abseits, aber neue Spielsituation und so weiter. Ich gehe da auch mit, dass das ein Elfmeter ist, weil das ist eine neue Spielsituation. Der nimmt den Ball an, guckt noch, hat Zeit. Aber grundsätzlich ist das ein Kommunikationsfehler, weil die anderen Spieler müssen sehen, dass dahinter ein Hoffenheimer kommt und dementsprechend rufen. Bei Hoffenheim bleibt zu sagen, die haben in diesem Jahr ein Problem, was sie davor nicht so hatten. Das ist, die schaffen es einfach nicht mal, eine Führung ins Ziel zu bringen. Mhm. Das ist mir jetzt schon öfters in dieser Saison aufgefallen, dass sie gerne mal in Führung gehen, und sie schaffen es einfach nicht, dann kein Tor mehr zu fangen. Und das war ja gegen Hertha jetzt wieder genauso. Da weiß ich nicht genau, was im Moment dann nicht ganz richtig ineinander greift. Ansonsten war es ein Spiel, ja, 9. gegen 11.
Ich glaube, da kannst du an die Saisonvorschau gehen. Ich weiß nicht mehr, wen du vor Hoffenheim da hattest, Max. War es der Bimbishausen? Oder
in der Vorschau oder meinst du im
Rollen? In der Saisonvorschau wo klar die Aussage kam, Süle ist ärgerlich, dass der weg ist, aber Rudi wird uns richtig wehtun. Und ich finde, das siehst du immer wieder, dass Sebastian Rudi 1899 Hoffenheim fehlt. Jetzt kommt noch dazu, dass Demir bei sich Stand jetzt wirklich schwer verletzt hat, auch noch ausfallen wird. Das werden harte letzte Wochen, was heißt letzte Wochen, es sind noch 13 Spieltage für Hoffenheim. Weil es war jetzt auch nur die Hertha, muss man sagen, die auch nicht wirklich eine überragende Saison spielt. Also, das wird hart. Das wird richtig hart.
Ja, und Nagelsmann hat ordentlich rotiert vor dem Spiel. Akpo, Buma, Kramaric, Demir bei Schulz und Schalai für Bicakcik, Schadarabek, Zuber, Rupp und Utam angeschlagen, gefehlt. Dann die Demir-Ball-Verletzung, glaube ich, super bitter vor Hoffenheim, wenn du sowieso schon so am Kämpfen bist um jeden einzelnen Punkt. Das, was du gerade zitiert hast, kann man auch noch mit einer Statistik unterfüttern, Christoph. Aus 16 Führungen gab es 11 Mal ein Unentschieden oder eine Niederlage für Hoffenheim. Also man bringt es wirklich zu selten über die Zeit.
Ich fand interessant, dass Kramaric wieder gespielt hat. Der war letztes Jahr ein wirklich wichtiger Faktor für Hoffenheim, hatte der Hinrunde extrem abgebaut. Die Gründe dafür weiß ich natürlich nicht. Gestern gespielt, hat einiges versucht, durchaus auch mal, ich denke da an seinen einen Distanzschuss, den er gemacht hat, wo er ihn Volley nimmt, der aber gar nicht schlecht war. Also der hat wieder versucht, sich reinzuspielen und vielleicht bringt er wieder ein bisschen mehr in Zukunft.
Ja, wäre wichtig auf jeden Fall für die TSG, weil Kramaric ja gerade in seiner ersten Saison gezeigt hat in Hoffenheim, was für einen Wert er hat. Also ist ja gar nicht eigentlich derjenige, den du hast, der die Kugel über die Linie drücken konnte. Aber der sollte, aber der halt gerade im Zusammenspiel wer war es noch auf der anderen Außenbahn? Gnabry schon, ne?
Ja, rechts hatten wir Gnabry stehen, links Schulz.
Mhm. Nee, ich meine jetzt vergangene Saison. Wer war in Hoffenheim nochmal mit auf dem Flügel gestanden? Whatever, auf jeden Fall hat man Sandro Wagner noch gehabt, der das Ding drüber drücken konnte. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass das schon auch einfach ein Punkt ist, der Hoffenheim wahrscheinlich so ein bisschen fehlt. Ja, vorne drin, dass du halt einfach den Neuner vorne drin hast, der halt einfach die Abschlussquote.
Wird jetzt halt auch in der nächsten Runde nicht besser. Marc Uth wird gehen, Serge Gnabry stand jetzt auch. Und ob sie dem hierbei halten können, wage ich stand jetzt auch zu bezweifeln.
Auf wen ich aber wen sie haben, und das ist jetzt in Zeiten von einem Verletzten oder Langzeitverletzten, dem mir bei wahrscheinlich wichtig ist, tatsächlich ein Dennis Geiger, der mir wirklich derart imponiert, schon die ganze Saison über, der selbst in den schlechten Spielen, also ich erinnere mich zum Beispiel an Liverpool zum Beispiel, tatsächlich noch wirklich positiv auffällig war und das in einem Alter auf einer so wichtigen Position, dass es wirklich erstaunlich ist, wo man schon auch so ein bisschen von der Entwicklung Parallelen zu Cuisance zum Beispiel ziehen könnte irgendwie in Gladbach. Und ich glaube, ein schönes Beispiel dafür, was Hoffenheim da durchaus auch an Spielermaterial entwickeln kann.
Ehrlich, ich finde Geiger läuft so ein bisschen unter dem Radar, komischerweise. Aber soll Hoffenheim natürlich recht sein.
Weil halt auch Hoffenheim wirklich keine gute Phase hat und das im Grunde jetzt schon über die letzten 14, 15 Spiele hinweg. Und auf der anderen Seite bei Hertha BSC die große Angst vor einer typischen Hertha-Rückrunde. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass es allein deshalb ein interessantes Team, eines der interessanteren Teams gerade ist, weil die in so einer wichtigen Transformation stecken. Also das ist gerade eine Mannschaft im Umbruch, so wie Hoffenheim auf der Gegenseite auch. Vielleicht erklärt sich dann auch ganz gut, wie dieses Spiel gelaufen ist. Aber ja, ein Toro Nariga, super Spiel gemacht, aber auch einige andere Fragezeichen. Ibišević ist jetzt nicht mehr der Startelfspieler, auch in diesem Spiel wieder nicht. Lazaro auch ein gutes Spiel gemacht, vor allem natürlich die Aktion vor dem 1:1. Aber insgesamt greifen da noch nicht alle Komponenten ineinander und nur 6 Torschüsse in einem Heimspiel ist selbst für Hertha BSC wenig. Ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
Auf der anderen Seite ist es ja ein recht lautloser Umbruch. Also das finde ich wieder bemerkenswert. Das ist jetzt nichts, was jetzt so großartig gehypt oder thematisiert wird. Das ist für mich sowas Schleichendes irgendwie, was halt jetzt irgendwie so passiert irgendwie.
Ich finde, das hängt aber auch so ein bisschen mit der Presse zusammen. Wenn du so einen Umbruch auf Schalke hast, Stuttgart, ja, München,
mag schon sein.
Dann hast du eher mal die Ausschläge in der jeweiligen Stadtpresse. In Berlin erlebe ich sowas eher selten. Hast du mehr so Diskussionen um den Stadionumbau, was ist in Zukunft, wo sollen sie spielen, wie viele Zuschauer sollen das sein? Und du hast natürlich mit Union Berlin noch einen zweiten Verein, der auch ein bisschen im Fokus ist. Und das deutschlandweite Interesse an Hertha BSC, ohne ihn jetzt zu nahe treten zu wollen, ist im Vergleich zu vielen anderen Vereinen auch wirklich gering.
Ja, das stimmt schon. Ich meine, vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, wenn da jetzt gerade nicht alle Scheinwerfer drauf gerichtet sind, so wie es jetzt gerade sportlich läuft. Ja, es war ein merkwürdiges 1:1. Ich habe es aber auch nicht über 90 Minuten gesehen, deswegen will ich mich jetzt nicht in die Details da verlieren. Nach diesem Spiel muss ich aber sagen, zum Glück habe ich die 90 Minuten nicht gesehen. Tut mir leid für beide Mannschaften und für alle Fans, die es jetzt vielleicht schade finden, aber ja, war jetzt nicht das beste Spiel von beiden. Es geht jetzt dann für Hertha BSC weiter in Leverkusen und dann gegen Mainz 05 und auch die TSG aus Hoffenheim wird es mit Mainz 05 zu tun haben, nämlich schon am nächsten Spieltag in einem Heimspiel und dann geht's auf Schalke, also fast zwei baugleiche nächste Spieltage für Hertha und Hoffenheim. Mal sehen, ob da irgendjemand irgendetwas rumreißen und verändern kann. Womit wir den ganzen Spieltag besprochen hätten. Ursprünglich gibt's an dieser Stelle immer noch ein ausführliches Vorgespräch des Super Bowls. Ich glaube, das müssen wir uns heute sparen, denn Essen ist wichtiger, ist meine Meinung. Oder möchte jemand irgendwas ganz Wichtiges loswerden?
27-24 Eagles.
Okay.
Ich hätte es höher getippt, aber auch für die Eagles, ja. Wir machen das jetzt recht flott.
Ich habe zu oft die Patriots gesehen. Ich bin für die Eagles. 33-31 Patriots. Und ich will nicht drüber reden.
Ich habe keine Ahnung.
Dem schließe ich mich vorbehaltlos an. Ich habe Tom Brady jetzt auch schon zu häufig gewinnen sehen, als dass ich glauben könnte, dass irgendeine Führung im vierten Quarter auch noch bei drei auszuspielenden Sekunden für die Eagles reichen würde. Aber wir alle wissen, wo unser Herz schlägt, vor allem wenn dann unser sehr, sehr, sehr Eagles-begeisterter Besuch gleich eintreffen wird und dass das beste Football-Team aller Zeiten sowieso die Packers sind. Steelers. Da sind wir uns ja völlig einig.
Packers zweifelsohne.
Ich hatte gerade irgendwie hier Interferenzen auf dem Kopfhörer. Ich weiß nicht, was
ich habe sehr monotonen Packers gehört.
Ja. Ich höre nur Pittsburgh Steelers.
Du bist auf lautlos geschaltet. Alles gut.
Die ganze Zeit schon gemutet. Seit Sekunde eins.
Niemand mag Käse.
Jeder mag Käse. Käse macht alles besser. Wenn es noch irgendeinen Grund bräuchte, um die Packers zu lieben, weil sie nicht eh schon das beste Teams wären, dann wäre es, dass sie auch noch mit Käse assoziiert
werden. Stahl trägt alles.
Aber ich denke, das ist ein schöner Abschluss. Wir machen jetzt gleich noch ein nettes Foto für Instagram.
Das ist der Alex, man merkt einfach, er ist zum dritten Mal dabei und im Gegensatz zu dir, Christoph, hat er schon verstanden. Es ist
wunderbar, dass
der Max nicht weiß, an Essen und Bier, das sind die wirklichen Dinge.
Also es ist wunderbar, dass der Max nicht weiß, dass ich erst das zweite Mal dabei bin.
Du bist erst das zweite Mal mit dabei. Aber du bist halt einfach so ein Veteran im Rasenfunken, dass es wirkt,
als sagst du nur, weil er hier im Packers-Trikot sitzt und du im Packers-T-Shirt.
Ja und? Nein, das hat damit nichts zu tun. Ich bin wie immer völlig wertneutral. Go Pack, go.
Here we go. Steelers.
Ja. Wie war nochmal dieser lächerliche Claim von den Redskins? Den Native Americans, Entschuldigung. Weiß ich nicht. Who got this? Nee, ach, jetzt habe ich es vergessen. Kirk Cousins. You like that. You like that? Ach ja, es tut mir leid. Ja, ich meine, jetzt haben sie ja Alex Smith, jetzt wird ja alles gut.
Da sieht man nicht nur deutsche Fußball-Social-Media-Abteilungen können hundsmiserabel sein. Ja. Das bin ich in den USA auch ganz gut.
Ja gut, da sieht man übrigens auch andere Dinge.
Ich sag nur, wir schauen uns nachher den Super Bowl an zwischen den Pittsburgh Steelers und den New England Patriots. Wenn ich an FCB Facebook denke.
Also, ja, richtig.
Oh, ist das passiert?
Ja, die haben vorhin auf Facebook gepostet, wer gewinnt den Super Bowl, die Pittsburgh Steelers oder die New England Patriots. Jeder, der Football schaut, weiß, dass es
nicht ist. Wir richten keine Grüße aus.
Ja, nee, wir richten keine Grüße aus. Nicht so, dass wir da vielleicht panisch gewisse Leute informiert hätten, die unserem persönlichen Umfeld nahe stünden. Es wird nicht mehr online sein, so viel kann ich sagen. Obwohl mein Handy im Flugmodus ist, bin ich mir sehr sicher, das ist nicht mehr online.
Aber es war trotzdem lustig.
Ja, ich würde ja sagen, ein kostenloses Season-Ticket bei den Packers für jeden, der Steelers geantwortet hat.
Oder für mich bei den Steelers. Einfach so.
Naja, Football, aber eine gute Sportart. Ich habe mich an diesem Spieltag, ich habe in der letzten Zeit ein bisschen über die Zukunft des Fußballs als Spiel nachgedacht und habe mir an diesem Spieltag erstmals gedacht, irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass wir noch in 10 Jahren unentschieden haben werden. Das kann eigentlich nicht sein. Und diese einfache, oder was heißt einfache, es wäre ja eine sehr gravierende Regeländerung, würde aber sehr viel am Fußballspiel verändern, wenn du wüsstest, es gibt jetzt erst nochmal eine Verlängerung, vielleicht irgendwann Elfmeterschießen, weiß ich nicht. Ich glaube, mir wäre es sogar am liebsten mit jeweils 10 Minuten Overtime so lange, bis irgendjemand ein Tor erzielt hat. Dann dauert halt so ein Spiel zwischen Hertha und Hoffenheim auch mal 3 Stunden. Aber
meinem besten Kumpel, schöne Grüße. der ist total gegen Unentschieden. Der tippt auch bei Tippspielen grundsätzlich keine Unentschieden, weil er es hasst. Aber ich bin der Meinung, das ist wichtig und es sollte ja weiter so bestehen. Unentschieden gehört zum Fußball dazu.
Was macht denn der
Also ich muss auch
Österreich. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich das gut finde. Aber der Fußball muss an seiner Attraktivität arbeiten, Warum? Weil er steht im Verhältnis. Weil wir jetzt hier sitzen und eine Super Bowl Party machen, im dritten Jahr in Folge, heute 10 Leute kommen. Wenn ich gewollt hätte, wären heute 40 Leute gekommen. Und
Das liegt nicht an Unentschieden, das liegt vielleicht am Draft-System in den USA oder an sonstigen Geschichten, aber das hat nichts mit Unentschieden zu tun.
Also ich muss sagen, das einzelne Spiel ist auch deshalb spannender.
Seien wir ehrlich, Hertha BSC gegen 1899, das wäre auch nicht besser gewesen, wenn es keinen Unentschieden gegeben hätte, genau wie Stuttgart
gegen Wolfsburg. Ja, aber wenn ich weiß, dass es nur mit Sieg oder Niederlage enden kann, dann schalte ich in der 85. Minute ein, wenn es 1-1 steht. Das ist der eine Unterschied. Ja,
dann musst du erst mal googeln, wie es steht. Und dann,
also ich bin da wirklich ein alter, kauziger Traditionalist, was mein geliebtes Fußballspiel betrifft. Und ich möchte einfach, dieses ganze Ding, da war für mich der Videobeweis an und für sich war für mich schon so markerschütternd, dass ich den jetzt erstmal ein paar Jahre verdauen muss, bis ich jetzt mich mit solchen Sachen irgendwie auseinandersetzen muss.
Frei also, nach Helen Lovejoy. Denk doch auch mal an die Amateurfußballer. Sollen die noch eine Viertelstunde länger auf dem Fußballplatz rumrennen, damit endlich ein Tor fällt?
Aber das wird ja sowieso kommen. Sollte die Netto-Spielzeit kommen, werden wir sowieso nicht mehr synchrone Abpfiffzeiten und Halbzeitzeiten haben. Naja, egal. Es war nur so ein Gedanke, den ich an diesem Wochenende wieder hatte.
Max, du machst mir Angst und versaust mir gerade den Abend. Lass es bitte.
Ja, ich habe doch nicht gesagt, dass ich es haben will, aber es liegt auch daran, ich habe, naja gut.
Also Essen und Bier kommt.
Essen und Bier, in diesem Sinne.
Sendungstitel, Essen und Bier.
Nee, Sendungstitel wird Kein und Aber. Das wird dann auch sehr, sehr sophisticated, das wird auch nicht jeder verstehen, so wie du mich gerade anguckst.
Ja, weil wir davon CDs gesprochen von Gerhard Polt verlegt bei Kein und Aber Records.
Ach, dann ist es gar
Aber ich glaube, er meint Kein und Aber aus dem Alten Testament.
Ja, natürlich. Ja, und ich meinte es, weil wir vorhin davon gesprochen haben, es gibt mal kein Aber oder es gibt ein Aber. Deswegen Kein und Aber. Super schlau, beziehungsweise auch super ja, ich glaube, dann checken es halt nur 3 Leute oder alle, die bis hierhin gehört haben. Ist mir auch egal. Liebe Hörerinnen und Hörer, viel Spaß beim Super Bowl. Ihr werdet es vorher nicht mehr hören. Ansonsten habt ihr Super Bowl nicht gesehen. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Servus.
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 Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.